Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin.
Da sind wir.
Da sind wir, die Bewegtbild-Banausen.
Bambule.
Mit Verstärkung.
Ja, mit Bambule-Verstärkung.
Da ist er.
Der Mann, der für den primitiven Humor zuständig ist von uns dreien.
Richtig, dem guten alten Hamburger Humor, ja.
Das war aber nicht gerade, da war nicht viel Hamburger Slang drin gerade in dem.
Hallo?
Richtig.
Bambule aber.
Bambule, ja, Beginner, klar.
Ja, Mann.
Logisch.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier wieder dabei sein darf.
Wie immer ein Fest.
Er ist immer da. Wieder gerne, ja. Classic Dave! Er ist wieder da. Classic Dave in der Haus.
Yes.
Ja.
Pendelt sich so langsam einmal im Monat zumindest auf jeden Fall einen Besuch ein?
Finde ich super.
Ich nicht so.
Ah ja?
Ja. Ich habe immer Schiss, wenn der da ist.
Warum?
Ich dachte, du hast mehr Schiss, wenn ich hier bin, aber du nicht da bist.
Nee, das ist fein. Obwohl, da habe ich auch ein bisschen Schiss beim Hören, das stimmt. Aber wenn ich aktiv dabei bin, ist der Schiss noch größer, dass du den...
Ich kann es schon riechen.
Dass du den Dave machst, den Classic Dave machen. Hast ja jetzt nicht nur den Second Jan machen ist jetzt ein Begriff, sondern den Classic Dave machen ist jetzt auch bei Wikipedia drin. Also ich beeile mich, alles wegzurezensieren, was ich irgendwie mal angefangen habe. Insofern, das will ich alles jetzt in den nächsten Wochen irgendwie hinkriegen.
Ja, Dito, Alter. Ich habe mir gedacht, ach komm, ich bring mal was hier heute her, was ich jetzt aktuell geguckt habe. Killing Eve, guck nochmal vorsichtshalber in die Tabelle rein. Nein, gestern hat's natürlich schon gebracht, Alter.
Endlich mal war ich mal schneller als du. Endlich mal bei irgendwas.
Ja.
Deswegen rezensiere ich jetzt Serien auch sofort nach der ersten Folge, damit du dich dazwischen grätschen kannst. Einfach sofort nach der ersten Folge werden Punkte gegeben.
Super.
Keine Sorge, die Serie, die wir aktuell gucken, ich glaube, die habt ihr auch schon gebracht. Muss ich mal checken, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Du bist ja nicht so serienaffin, deswegen jetzt ein bisschen alte Serien nachholen oder was?
Wait.
Interesting. Mhm. Was ist denn die andere Serie? Alf? Hatten wir noch nicht.
Die kenne ich ja schon.
Alles gesehen?
Nein. Aber genug, um sie
gar nicht. Wisst ihr, wie viele Staffeln es von Alf gibt?
Oh, nee.
Nicht genug.
Ja, gut.
Also den Film habe ich, glaube ich, zweimal gesehen.
Ich kann mich an den sensationellen Witz aus dem Film erinnern, tatsächlich, wo Alf so verhaftet wird, in diesen Knast kommt, in diesen Militärknast. Und da fragt er diesen Gefängniswärter, kennst du den Unterschied zwischen einem Duschvorhang und Klopapier? Und er so, nee, kenne ich nicht. Und Alf nur so, sie Ferkel. Der ist sensationell. Den hab ich mir auf jeden Fall gemerkt. Sie Ferkel.
Ich bin mir sicher, dass der Witz in der deutschen Synchro besser funktioniert als im amerikanischen Original.
Das ist, glaube ich, ja, das ist eine gute Frage, weil den habe ich definitiv auf Deutsch gesehen.
Naja. Ja, geil.
Tommy Pieper ist ja auch.
Ist der schon legendär. Im Lusttopf oder ein Auftragsfilm?
Der ist noch nicht im Lusttopf, nein.
Schöne
Du hast
Idee.
Übrigens dein diesmonatlichen Lusttopf-Film hast du noch nicht
stimmt,
abgegeben.
Stimmt, ich hab ja noch ein bisschen, was?
Du hast einen gut, ja.
Oh mein Gott, ja. Das wieder.
Was hast Dave, du denn
why are you doing this to me?
Sie Ferkel.
Er droht schon wieder.
War doch hier Martin Sheen war noch dabei, oder?
Bei Alf?
Boah, ja, bei dem Film.
Nicht mehr.
Im Ernst?
Da war Martin Sheen dabei, richtig Hochkaräter.
Ja gut, über 230 Credits, irgendwie müssen sie zusammenkommen.
Ist auch ein bisschen Schwund dabei, ja, wahrscheinlich. Ja. Okay.
Schwund?
Schwund.
Achso.
Nee, ja. Schwund, um Gottes Willen.
Naja, nee, klar. Nur geile Sachen gemacht.
Obwohl der Film war nicht so gut wie die Serie war schon ein bisschen besser.
Ja. Kann ich bestätigen.
Da gab es ein paar Serienfilmableger. So, die Simpsons-Film fand ich schon geil. Also ja, da gab es ein paar, die richtig super, gut waren. Und dann gab es so andere Filme, wo du sagst, ja, muss jetzt nicht sein.
Knight Rider 2000. Wobei es war kein Ableger.
Voll oft war es halt super überflüssig.
Voll, ja.
Da noch einen Film zu machen.
Das war echt oftmals so, dass du denkst, so, ja gut, als Serienfolge wäre es eine ganz nette Folge gewesen. So ist einfach nur aufgeblasen.
Ja, Glücksbärchis, der Film wäre auch nicht so pralle.
Den habe ich im Kino gesehen, tatsächlich. Da habe ich meine Mama ins Kino geschickt.
Fuck, yeah.
Da war ich noch in dem Alter, dass das fein ist, Glücksbärchis im Kino-Film zu sehen.
Oh mein Gott.
Da wusste sie noch nicht, dass ich Gesichter des Todes und Alien zu Hause mit meinen Freunden geguckt habe. Sie dachten noch, ich wäre ihr unschuldiger kleiner Junge.
Die Glücksbärchis. Hattest du da einen Favoriten?
Ja, Twinkie. Du keine Ahnung, so ob ich da Favoriten habe, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ne?
Ich wusste gar nicht mehr, dass die Namen haben. Aber wahrscheinlich.
Nee, die unterscheiden sich doch durch das, was sie auf dem Bauch haben, oder nicht?
Und durch die Farben, oder? Ja, die verschiedenen Farben. Ja. Ich weiß nicht mehr, was sie auf dem Bauch hatten. Ein Regenbogen, kann das sein, der eine?
Ich kriegt das auch nicht mehr zusammen.
Der andere hat Dave Penis, ist wieder
fleißig am Googeln. Das wäre auch
ja, krass. Okay,
der wäre es gewesen.
Es gibt Schmusebärchi, es gibt Freundschaftsbärchi, es gibt Schlummerbärchi, Geburtstagsbärchi, Hurrabärchi, Brummbärchi, Sonnenscheinbärchi, Glücksbärchi und so weiter und so fort. Alter.
Ein Hurenbärchi? Really?
You're a sweet, sweet whore.
Der hier.
Psst, Dennis?
Die Wanderhure Dennis, ja. Brauchenblech. Also ich,
das Hurrabärchen hat sogar den Regenbogen als Bauchsymbol.
Ich sag, siehst du, ich wusste, ich hatte einen Regenbogen am Kopf. Aber finde ich alles scheiße, von wegen Harmonie, Freundschaft und so, alles dumm.
Ja.
Aber mit dem Schlummerbärchen, der schläft wahrscheinlich viel.
Ist von auszugehen, ja.
Da, mit dem kann ich mich identifizieren einigermaßen. Also insofern würde ich mir den als Favorite auspicken.
Gab es auch so ein Action-Bärchen oder sowas?
Bei den Glücksbärchis, Alter, dein Ernst.
Ah, da gibt es nachfolgende Bärchi. Es gibt den Treuebärchi, den Geheimnisbärchi, den Siegerbärchi, die Teilegern-Bärchi.
Das sind neue, oder?
Oma-Bärchi, genau.
Oma-Bärchi?
Oma-Bärchi.
Gerst, vielleicht wäre der was für dich.
Weniger bei meiner Zielgruppe.
Ach so, stimmt. Nein, aber ich glaube, soll ja dann so der Bär sein, mit dem man sich am ehesten identifiziert, ja, oder nicht?
Ach so, und ich identifiziere mich mittlerweile mit einer Oma. In
aber Bärenform. Vielleicht mit dem Meeresfreunde-Bärchi. Während Lee beim Waldfreunde-Bärchi ist.
Ja, der Schweizer gegen den Mittelmeer.
What?
Gegen das Mittelmeerklima, definitiv.
Ich glaube, ich bin gerade so viel mehr im Wasser als du.
Ja, im Chlorwasser, das zählt aber nicht.
Okay.
Ich komme von Adria, Junge.
Alter, ich habe dafür meinen Lieblingsbärchi hier gerade entdeckt. Alter, den Amerika-Bärchi, USA von Feinstmann.
Oh mein Gott, es gibt ein Amerika-Bärchi.
Hat der echt USA? Hat der
USA? Sternstuppe in den Farben der amerikanischen Flagge, Alter.
Okay. Gut, jetzt hat sich wahrscheinlich auch die Frage erübrigt, wo diese Glücksbärchis überhaupt herkommen. Das ist offenbar ein amerikanisches Produkt.
Kann mir nicht vorstellen, dass das ein albanischer Fett war.
Ja, okay. Im Original Care Bears.
Ach so, Care Bears, stimmt.
Stimmt,
so
hieß es.
Ja.
Care Bears. Einfach übersetzt in Glücksbärchis.
Ey, cool, die werden ja noch auf Kika ausgestrahlt. Oh, Kika, so ein Sender, geil. Den habe ich irgendwo ganz weit hinten. Ich glaube, den muss ich nach vorne ziehen.
Du hast doch jetzt wieder eine Idee für deine Wunschliste bei Amazon, oder? Hast doch gar nichts, hast du Glücksbärchis auf DVD,
ja.
Die Kollektion.
Ja, aber ich meine, SpongeBob, die Filme waren ja auch ganz gut.
Die waren auch okay, ja, das stimmt. Ein spektakulärer Gastauftritt hier. Ich kenne Reeves dabei und Hasselhoff und so.
Ja.
So, die Cameos waren schon ganz witzig.
Mhm.
Ja, stimmt. Aber SpongeBob ist ja auch ein bisschen, also auch die normale Serie ist ja recht anarcho, insofern ist das schon ganz cool.
Ja.
Das ist, glaube ich, kein Vergleich zu den Glücksbärchis. Da würde ich mir wahrscheinlich keinen Filmableger angucken. Es sei denn, what's up, Dennis, die Wanderhure schmeißt den in den Lostopf.
Oh boy.
Ja, wir nennen ihn Wanderhure, weil der auf einmal in sämtlichen Podcast am Mikrofon sitzt. Deswegen hat er von dir jetzt diesen Namen gekriegt, den finde ich ganz passend.
Das ist so geil, wie du mir das Ding wieder anhängst. Ey.
Ich habe nicht Wanderhure zu ihm gesagt.
Ich habe nicht Wanderhure, ich habe es nur öffentlich gemacht und wollte, dass ihn jetzt jeder so nennt.
Ich finde es auch lustig, weil du hast mir das schon am Montag erzählt, als wir zusammen im Kino waren.
Ja.
Ja.
Ach, da habe ich dich schon berichtet.
Da hast du schon, ja, hast du. Unwahrscheinlich ist einfach nochmal hier zu erwähnen, weil doppelt gehumpelt hält ja bekanntlich besser.
Naja, man muss ja auch, ist wie bei Patreon, man muss ja die Sachen auch wiederholen, damit es sitzen bleibt. Damit man sich das merkt. Apropos wiederholen und sitzen bleiben. Countdown läuft. Hardline Festival.
Mhm.
Diesen Monat von dem 11. bis zum 14. Das heißt, what's up, Dennis, Wanderhure und ich werden da zu Gast sein.
Der arme Dennis.
Und werden von Donnerstag bis Sonntag uns da sämtliche Filme reinziehen. Und auch da gibt es eine Podiumsdiskussion mit dem Director, der da im Fokus steht. Und
wie war der Name nochmal?
Von dem Regisseur?
Mhm.
Warte. Denis Villeneuve steht hier. Nein, ich habe den Namen vergessen. Hör auf, mich hier bloßzustellen. Ich versuche Werbung zu machen.
Tut mir leid, ich muss das eiskalt ausnutzen, weil ich ja gerade vor 5 Minuten mitbekommen habe, dass du den Namen nicht im Kopf hattest.
Natürlich hast du das mitbekommen. Und heute habe ich mein Telefon vergessen, ja, fürs Protokoll. Ich kann nichts nachschlagen, gar nichts.
Okay, wie sind wir vergessen und nicht irgendwie.
Obwohl, ich habe
beim Stage-Diving
vor mir.
Du sitzt gerade vor mir.
Genau,
Laptop,
rein theoretisch. Ist ja auch egal. Jedenfalls gucken wir uns da sämtliche Filme an und auch diese Podiumsdiskussion und so werden wir auch alles mitnehmen. Wird cool. Da ist ja sonst nichts im Kaff. Insofern werde ich da, denke ich mal, alle Filme gucken.
Ist es Ted Geoghegan?
Genau der.
Okay.
Geoghegan oder Geoghegan, wo ich nicht wusste, wie er ausgesprochen wird, richtig.
Ami.
Ja.
Okay, kannst du mal erzählen, wa?
Der ist es. Von dem sind alle Filme, werden da gezeigt und
fett.
Er macht dann so eine Directors.
Wie alle Filme.
Discussion. Na, der hat 4 oder 5 Filme oder so bis jetzt gedreht, so Genrefilme, die werden alle gebracht.
Wow. Okay.
Der ist praktisch so im Fokus. Da bin ich mal gespannt, was er gemacht hat. So von 0 auf 100% seiner Filmografie bei mir während des Festivals. Auch nicht schlecht. Und sind gespannt. Und wenn er die ein oder andere Sonderepisode dann auch von da releasen. Hardline Festival, ja. Noch gibt's Karten. Also ein paar Tagestickets sind verkauft. Und bestimmte Filme sind nicht mehr zu kriegen, es sei denn, es springt jemand ab. Also geht mal auf die Webseite und guckt euch da mal um. Alright, ja, was habt ihr noch so Neues?
Sehr gespannt,
ja,
was ihr da berichten werdet.
Ich auch. Was gibt es eurerseits noch Berichtenswertes? Was habt ihr erlebt?
Nichts.
Nichts Neues, im Westen.
Nee. Nee, also zumindest seit unserem Kinobesuch nicht.
Dave hat sich ja schön populär, er ist ja nicht bei Social Media, aber bei Instagram, hast du gesehen in der Story von Masala Kraut?
Nee.
Schön, der Dave hier am Interviewen und am Posen und
naja.
Am Affen nachmachen.
Bizeps zeigen.
Hat sich da wortwörtlich zum Affen gemacht, ja.
Hat sich zum Affen gemacht, ja.
Das Wobei, ich möchte Grüße an Tom senden, ja, und sagen, sorry, du warst nicht da. Ich wollte ja noch hier Impression abliefern. Wie
nach dem Film, ja, da war er irgendwie weg, ja.
Ja, ich habe eine Stunde nach dir gesucht und wir haben dich einfach nicht gefunden.
Aber hier natürlich
Impression noch mal, beim nächsten Mal.
Nochmal danke an Tom Luther und Tino Hahn für das Organisieren, ja, und für uns einladen und akkreditieren und so.
Und an den Dritten, den wir noch nicht kennen.
Achso, Neil hieß er, ne?
Ah, okay. Neil, ja, stimmt, ja.
An stimmt, die haben jetzt einen Dritten im Bunde,
ja,
und heißen Masala Kraut. Könnt ihr auschecken, die machen coole Screenings und wir waren nämlich auf einem und den bringen wir unter anderem heute auch.
Eventuell bringen wir das, ja. Und,
okay, warum auch immer du das jetzt wieder relativieren musst.
Einfach nur die Spannungskurve.
Guest braucht das letzte Wort.
Ja, die Spannung steigt dadurch auf jeden Fall ins Unermessliche.
Ich wollte noch erwähnen, dass vielleicht, wenn ihr noch einen vierten Mann, falls sich jemand bewerben will oder so bei Masala
Kraut. Frau.
Oder Frau, genau. Gerne die Bewerbungsunterlagen dann an Tom weiterleiten. Oder wir können es machen. Also, vielleicht suchen die noch ein paar Leute. Die erweitern ja auch ständig den Kreis.
Hat Dennis sich da schon beworben?
Nee, der hat schon genug zu tun, glaube ich. Obwohl, anscheinend hat er nicht genug zu tun, sonst würde er sich nicht so rumtreiben. Ja. Wollen wir in Medias Res gehen, oder?
Ich finde, wenn Dennis so weiterempfehlen, dann hat er irgendwann keine Zeit mehr für uns.
Das wäre dann...
sehr kontraproduktiv.
Irgendwann. Ja, das wäre dann der Moment, wo wir den Stecker ziehen.
Wie würde das aussehen, Alter?
Ein Auftragsmord. Naja, wie würde das aussehen? Wir würden ihn einfach untersagen, woanders irgendwie aufzutreten.
Mhm. Wenn er dann, hör auf damit.
Ja, wirklich. So nicht, du.
Moment mal. Sehe ich hier was falsch oder ist er unser Angestellter?
Wie viel kriegt er denn? Ja. Zahlt er ihm den Mindestlohn eigentlich?
Ja. In Miete umgerechnet haut das hin auf jeden Fall.
Okay.
Klar.
Okay.
Wenn er ein Hotel bezahlen müsste, wäre das auf jeden Fall weit über dem Mindestlohn.
Wie hoch ist denn der aktuelle Mindestlohn für diesen Job?
Da fragst du einen Millionär oder was, Alter. Junge, ey. Ein vermögender DJ, weiß ich nicht, 400 Euro?
Was?
Ich glaube, man rechnet das in Stundenlohn.
Würde ich auch sagen.
Ach so.
War das jetzt deine Mindestabendgage? Oder
200 so? Stunden im Monat für 400 Euro.
Also in Serbien sind es 4 Euro. Mhm. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Ich sag 9,75.
Klingt jetzt mal nicht so verkehrt.
Ist in einer ähnlichen Area?
Was, ich glaube, nee, ein Ticken muss mehr. Weit drüber sein.
Ja, also
weit drüber. Irgendwas unter 12 Euro, ja.
Ja, 12 noch was ist, glaube ich, der aktuelle niedrigste, vermutlich niedrigste irgendwo im Mindestlohn.
Geil, dass wir das nicht wissen, ne?
Warum auch?
Er ist ja branchenspezifisch.
Naja, eben. Also die wenigsten von uns arbeiten ja was auf Stunde abgerechnet wird, ne?
Das stimmt. Bei mir geht es auch selten nach Stunden. Also klar. Ja. Man rechnet den Gesamtpreis je nachdem, so wenn ich irgendwie Veranstaltungen habe, wo es dann so eine Hochzeit oder irgendwelche Geburtstage und so, dann fragst du natürlich, was da angesetzt ist an Stunden und danach.
Ja, aber dann hast du trotzdem eine Pauschale und gehst halt nicht hin und sagst, ich nehme 34 Euro die Stunde und deswegen ergibt ein Abend so und so viel.
Das gibt es nur bei einer Verlängerung, wenn die dann sagen, okay, wenn ich über die Zeit hinausgehe, dann gibt es für jede angefangene Stunde so und so viel.
Klar.
Und das ist mehr als 11,50 Euro.
12,41 Euro Cent.
12,41
ist der aktuelle Mindeststundenlohn.
Ja. Okay. War ja gar nicht so weit entfernt.
Nope.
Wo, wir gehen das, glaube ich, ein bisschen...
Guess, ey, mit 9,75, Alter.
Nee, wir gehen das auch, glaube ich, gerade ein bisschen undiplomatisch an, dafür, dass wir noch Supporter bei Patreon und Steady suchen. Insofern, nein, wir sind natürlich noch weit unter diesem Stundenlohn. Insofern,
ja, Moment kommt mal, nur weil wir nicht pro Stunde abgerechnet werden, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir mit unseren Jobs viel verdienen.
Wir verdienen aber nicht schlecht.
Wenn wir arbeiten.
Aber vielleicht könnt ihr noch ein Paket für genau diese 12,41 Euro anbieten, dass jemand, der das Mindestlohn bezieht,
das
weiß,
Stundenpaket.
Ey, ich habe jetzt eine Stunde hier hart geackert. Ich kann mir jetzt einen Monat Bewegtbildbanausen leisten.
Der kann, 12,49 kann er eine Stunde in unsere Sonderepisode reinhören.
Sowas zum Beispiel, ja.
Ja.
Mhm. Ganz schön, also verglichen mit den anderen Paketen, ja, ganz schön lame.
Und vor allen Dingen kommt
er wird ja auch anderweitig abgezogen.
Für 10 kannst du alles hören.
Für 10 Euro kann er alles hören, aber für den Mindestlohn kriegt er nur eine Stunde zu hören, weil es ein Stundenlohn ist.
Ich finde es okay, weil er wird auf Arbeit abgezockt, warum nicht auch im Privatleben?
Ach so, nee, dazu will ich nichts beitragen.
Okay, so ist unser Ruf jetzt, ja.
Okay, die Bewegtbildbanausen für soziale Gerechtigkeit, top. Die schreitet hier voran.
Der Dave hier.
Yeah. Oh, I see, you're making fun of me.
Aber ja, es gibt ja auch Folgen, die man gratis hören kann, ja, da muss man wieder zusagen. Ja,
einige.
Ja.
Diese hier ist auch eine davon.
Wer weiß, wie lange.
Was? Shit. Dave ich gebe mich hier für lau her.
Ja. Dave hat eigentlich sich vertraglich zusichern lassen, dass er nur für die bezahlenden Gäste auftritt.
Ja. Muss auf jeden Fall mal vertraglich neu verhandeln hier, das Ding.
Die Folge ganz for free, für alle.
Ja. Ja.
Ob Mindestlohn oder Millionär, scheißegal, ihr dürft sie alle hören.
Ja, mir ist ja wurscht. Ich kriege ja sowieso kaum was mit. Wie gestern schon angemerkt hat, ich bin in Social Media überhaupt nicht unterwegs. Von daher könnt ihr auch auf den kostenfreien Plattformen rumpöbeln. Mir doch egal.
Ist noch bei StudiVZ?
Nein.
Da war es aber
gibt's
mal,
gibt es noch?
Nee, gibt's nicht mehr, oder?
Weiß ich nicht.
Was fragst du mich da, Alter?
Bist du da nicht unterwegs für die Bewegtbildbanausen? Um nochmal
bei StudiVZ haben wir keinen.
Nee, war ja auch ab 18. Ich glaube, war ja ab 18 hier der Podcaster.
Vorher wolltest du einen MySpace-Account machen für uns.
Wollte ich.
Irgendwann hast du das mal gesagt.
Ich wollte Justin Timberlake unterstützen. Ja, das Gute an MySpace ist, man kann noch einen Song irgendwie auf die Seite packen. Das hat mir immer gefallen.
Mhm. Na, von Dave haben wir ja ein paar.
Von Dave, ja.
Gegeben hat.
Das wäre der Song
mit euch zusammen, Alter.
Das wäre der Song für die Bewegtbildbanausen-Seite. Daves Geburtstagslied.
Ja, und wo ihr mitgesungen habt, Alter, beim Refrain.
Ach so, stimmt, ja.
Stimmt, ja. Auch noch.
Das habt ihr verdrängt, wa? Ja, hat ihr schon irgendwie voll vergessen, Alter.
Ja. Geht nochmal der Song, das war ein ganz schöner Ohrwurm.
Ja.
Oh mein Gott. Bitte nicht.
Ich bin ganz schlecht im Textmerken.
Weißt du nicht mehr?
Ich kann Vanilla Ice as Baby auswendig rappen, das war es dann aber schon.
Okay, immerhin. Cooles Eis ist auch im Lostopf.
Hallo, ist auch nicht wenig. Also.
Ja. Cooles Eis ist auch im Lostopf.
Hammer.
Der Vanilla Ice-Film, ja.
Ja, da habe ich ja auch nur die DVD. Und Turbine, ich glaube Turbine Medien war es, die haben den jetzt letztes Jahr, von nicht ganz langer Zeit, ein paar Monaten, remastered.
Turbine,
auf Blu-ray rausgebracht, in so einer krassen.
Nur die großen Filme.
Richtig bescheuert, mit Cappy-Version, ich glaube 150 Tacken. Also ist mir auch zu viel.
Also ich hätte mir zugetraut, dass er in der Criterion Collection mit bei ist. Schön mit so einem Mediabook und mit Text und so.
Ja, kommt vielleicht noch.
Vielleicht kommt das noch, ja. Ein verkanntes Meisterwerk.
Mhm. Ja.
Aber da laden wir dich ein, wenn wir den ziehen.
Okay, top.
Wie oft hast du ihn gesehen?
Ich glaube zweimal.
Zweimal nur?
Ja.
Also ich habe mehr zugeschaut. Ja. Hast du auch die USA-Hose?
Die fehlt mir noch.
Die fehlt
ist ein Anzug.
Noch.
Ist ein Anzug.
Ach, das ist ein ganzer Anzug.
Das ist nicht nur die Hose, ja.
Ach echt? Ich dachte auch, das wären so Pumperhosen.
Ja, sieht so ähnlich aus, aber er hat einen ganzen Anzug.
Okay. Wie der hier, oder?
Break the wrist and walk away. Break
voll.
The wrist, walk
der
away.
Auch. Der hat auch so ein Outfit, ja.
Ich habe den ja letztens im Interview mit DJ Khaled gesehen. Und Alter, das ist so lustig, wie er letztendlich von sich halt behauptet, dass er hinter allem, was Rap betrifft, irgendwie mitsteckt. Ja, also Eminem hat ihm seinen Ruhm zu verdanken und so weiter.
Mhm.
Ja. Naja, egal. Aber apropos Criterion, ich versuche mal einen Übergang. Criterion Collection, ja, die haben hier einen Film auch mal dann mit ins Programm aufgenommen. Den folgenden.
Sehr gut.
Den folgenden.
Woher weißt du das denn jetzt?
Na, völlig recherchiere.
Nee, das
ach so, den Nachfolgenden. Den Nachfolgenden.
Wollte ich gerade sagen. Also er ist ein bisschen da reinfolge durcheinander, aber ich wusste, von welchem Film er redet. Ja,
danke.
Ich aber
bin schon ganz aufgeregt. Weil
er ist bei der zweiten Rezension schon.
Bei der zweiten.
Bei der vierten dann, oder nicht?
Nee, wir mischen ihn noch dann dazwischen.
Nee, er hat recht, du hast gesagt chronologisch.
Ja, eben.
Stimmt. Ja, bei der vierten.
Das ist auch geil, dass ich ausnahmsweise mal der bin, der hier den Überblick hat, Alter. Das ist crazy.
Respekt.
Nein, aber ich war gerade wirklich irritiert, weil er mit seinem Schuss ins Blaue halt recht hatte. Also, mein Film ist, soweit ich weiß, in der Criterion Collection.
Ah, ja. Cool.
Nicht schlecht.
Deswegen wäre das ein harter Übergang.
Aber
gewesen.
Den machen wir nicht.
Heimlich lief Laptop gehackt.
Nee, natürlich nutzen wir den Übergang und leiten jetzt in die Rezension über.
Ja. Passt auch ein bisschen besser. Also von Glücksbärchis wäre es, glaube ich, schwierig geworden, bei dem Film zu landen.
Sehr gut abgewartet.
Ja, oder? Es wäre auf jeden Fall auch ein eleganter Bruch gewesen, weil dieser Film ist weit entfernt von Gute-Laune-Kino. Es ist eins der Lose, die ich gezogen habe. Dieser hier kommt von Nils. Und ich habe von dem Regisseur hier schon mal einen anderen Film besprochen. Der geht aber, was die ganze Tonalität angeht, in eine komplett andere Richtung. Der hieß Smiley Face. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Anna Faris.
Anna Faris, die tierisch stoned durch den ganzen Film führt.
Natürlich, ich höre dir doch zu.
Ach so, ja, okay. Naja, und der hat 2004 einen Film gemacht, der heißt Mysterious Skin. Der Regisseur heißt Greg Araki. Und auf Deutsch heißt der Film Mysterious Skin, unter die Haut. So, habt ihr den gesehen? Weil für mich war das eine Erstsichtung.
Ja.
Dave nickt.
Nicken von Dave, genau.
Okay. Du hast den auch geguckt, weil du kanntest ihn nicht, ne?
Nee, ich habe in Wien tatsächlich, habe ich die Zeit genutzt und habe zwei deiner Losfilme geguckt, die ich, die mich interessiert haben. Und deswegen habe ich auch gesagt, du kannst die bringen, wann du willst und musst nicht ankündigen, weil ich habe die zwei dort geguckt.
Der war dabei, okay.
Ja, ganz frisch.
Cool.
Also relativ frisch.
Dann bin ich mal gespannt. Weil das ist ja schon ein Film, der wirklich sehr gefeiert wird, von der Kritik vor allem. Kommt da echt gut weg. Und er freut sich einer großen Fangemeinde. Und das vielleicht, also entweder obwohl oder halt vielleicht gerade deswegen, weil es hier schon ein echt sehr düsterer Stoff ist. Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die da irgendwie sich verstanden fühlen oder irgendwie anknüpfen können. Jedenfalls ist das halt so ein Film, der bei sehr vielen Menschen halt eine ganze Palette an Emotionen auslöst. Greg Araki hat das auch geschrieben, basierend allerdings auf einem Roman von Scott Heim. Und soweit ich das recherchieren konnte, ist das schon recht nah an den Erfahrungen, die Scott Heim auch gemacht hat, was hier beschrieben wird. Weil es geht um Pädophilie. Und das schon recht explizit. Also deswegen auch irgendwie wenig überraschend, der Film hat kein Rating, weil das dann aber auch mit dem Release so eine Sache war. Jedenfalls ist das ein recht frühes Werk, glaube ich, von Greg Araki. Und damit ist er schon gewissen Leuten sehr auf den Radar geraten. Der hat dann ein paar Indie-Filme gemacht. Jetzt mittlerweile macht er tatsächlich recht viele Serien. Der dieses 13 Reasons, bla bla blub. Davon hat er wohl ein paar Folgen gemacht. Gibt es Leute auch tatsächlich, die da Parallelen sehen, was so die Inszenierung angeht. Und das hier ist schon eine sehr düstere Geschichte. Der Film steigt ein mit einer Erzählung aus dem Off von einem der Protagonisten. Und dieser Film behandelt zwei Sichtweisen. Und das switcht immer wieder hin und her. Es geht um zwei Jugendliche, die sind gleich alt oder ähnlich alt. Der eine ist ein Ticken älter als der andere. Die kennen sich, weil die im gleichen Baseballteam spielen. Die sind in der Little League angemeldet, der eine eigentlich eher, weil er da, also hat da nicht so viel Bock drauf, der andere macht da gerne mit. Und der Coach von diesem Team, der geht sehr methodisch daran, um diese Jungs zu missbrauchen. Primär diesen einen, aus dessen POV der Film eben auch anfängt. Das ist Neil. Und Neil, da sehen wir ihn als jung, wie der Coach ihn da reintrickst und das für Neil so aussehen lässt, als würde er damit gerade was Gutes tun. Verkauft das natürlich so als das Geheimnis, was die haben und dreht das auch immer so hin, dass sich das für Neil alles gut anfühlt. So zumindest, dass Neil das glaubt. Ja, und dann, wir sind in Kansas, halt in der Kleinstadt natürlich auch. Also das ist ja alles sehr dörflich. Und dann springen wir hin und wieder zu der Sichtweise von Brian. Das ist ein anderer Junge, der ist sehr introvertiert und der Vater ist recht früh abgehauen. Und demzufolge ist die Mutter recht beschützerisch unterwegs und er hat aber wenig Anschluss, was so Freunde angeht. Und deswegen sagt sie jetzt, versuch's es mal mit dem Little League Team. Er hat eigentlich keinen Bock drauf, ist dann auch der Schlechteste im Team, während Neil wiederum so der Star-Player ist, aber eben ansonsten ist eh eine ziemliche Gurkentruppe. Und dieser Junge, Brian, der hat eine Erinnerung aus dieser Zeit aus der Little League, wo er dann irgendwann in so einem Schuppen wieder zu sich kommt, so einen Aussetzer hatte, die letzten Stunden, an die kann er sich nicht erinnern, und plötzlich blutet ihm die Nase. Und es verstärkt sich in den folgenden Jahren der Verdacht, dass er von Aliens entführt wurde. Erst recht, als er dann im Teenageralter ist, weil da springt der Film dann irgendwann hin. Und wir sehen eben die jungen Erwachsenen, die sind da so 15. Wobei es gibt dann nochmal einen kleinen Zeitraum, also ich glaube, sind sie einmal kurz 13, dann sind wir aber recht viel des Films, sind wir dann in der Zeit, als die 15 sind. Und da sieht Brian dann auch im Fernsehen so eine Mystery-Show, wo eine Dame aus einem Ort, der wenig entfernt ist, davon erzählt, wie sie eben von Aliens entführt wurde und was sie so für Tests mit ihr gemacht haben und dass die Erinnerungen halt im Traum langsam wiederkamen und die beschreibt das sehr detailliert. Und weil die eben nicht weit weg wohnt, entscheidet sich Brian, die irgendwann aufzusuchen, um seine Erfahrungen und seine Träume mit ihr abzugleichen. Und so wird halt dieser Verdacht immer stärker, dass er irgendwie von Aliens entführt wurde. Und parallel dazu sehen wir eben, und das ist schon, glaube ich, im Schwerpunkt eben auch Nils Geschichte, weil als der dann Teenager ist, arbeitet er als Prostituierter und hängt da auch immer am Feld ab und hat das auch irgendwo in einer fiesen Toilette an die Wand geschrieben, dass man ihn da für entsprechende Aktivitäten eben erreichen kann. Und so bumst er sich halt durchs ganze Dorf und kassiert so Kohle. Ja. Als Brian dann auf seiner Suche weiterkommt, gibt es irgendwann zwangsläufig eine Überschneidung zu Neil. Und deswegen muss er Neil aufsuchen und der ist aber dann irgendwann nach New York gezogen, um seiner besten Freundin hinterherzuziehen, Wendy, die schon ein bisschen früher nach New York ab ist. Und ja, die Suche nach Neil, um dann irgendwann diese Erinnerung abgleichen zu können, um da hoffentlich die Wahrheit rauszufinden, das ist so das, was uns der Film erzählen möchte. Ja, so viel zur Handlung von Mysterious Skin. Es ist also wirklich sehr harter Stoff, weil diese Momente, diese sexuellen Übergriffe, die es gibt, zum einen eben vom Coach an den Kindern, wie aber auch das, was dann der 15-jährige Neil treibt mit seiner Arbeit als Stricher, das wird zum Teil eben sehr explizit gezeigt. Und von seiner besten Freundin Wendy gibt es dann auch immer wieder Hinweise drauf, weil er da wahnsinnig laissez-faire mit umgeht und sie sagt immer wieder, hey, du musst aufpassen, das ist ein gefährliches Ding, so irgendwann gerätst du an den Falschen und du musst vorsichtig sein. 100 Mal, du musst aufpassen. Und so ist dann auch wenig verwunderlich, dass das irgendwann zum Zug kommt, dass er unvorsichtig ist. Das hat natürlich Auswirkungen. Ich weiß nicht, wie weit ich erzählen soll. Also mit der Handlung würde ich, glaube ich, eh nicht weiter erzählen, weil es dann definitiv was spoilern würde. Aber meine Meinung zu dem Film hat schon auch viel mit Themen zu tun, die halt ein Spoiler wären. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt, vielleicht bauen wir hier einfach ein Spoiler-Kapitel ein oder wir sprechen so erstmal drüber, weil ich habe jetzt noch nicht gesagt, wie ich das gefunden habe, aber eben, ich habe Probleme mit dem Film. Und die Probleme, die ich habe, das würde aber wahrscheinlich mitunter ins Spoilerbereich gehen. Deswegen erzählt ihr erstmal.
Ich habe auch Probleme mit dem Film. Ich finde ihn in einiger Hinsicht problematisch, aber ich würde das jetzt nicht unter Spoilerkapitel packen, weil das eigentlich relativ früh klar wird, womit ich ein Thema habe. Das ist nämlich mit der Darstellung, mit der Einstellung des kleinen Nils, wie es gezeigt wird als kleiner Junge, weil wir sehen das eigentlich sehr viel aus seiner POV. Dieses Spielerische, weißt du, mit diesen Cornflakes und so hin und her. Das heißt, es ist alles sehr kindlich gehalten. Aber wir hören auch sein Voice-Over. Und wie alt ist er am Anfang? 8?
Mhm.
Und als 8-Jähriger sich hinzustellen, zu sagen, boah, das ist schon ein geiler Typ gewesen, sich seiner Sexualität bewusst zu sein und dann auch noch auf so einen Typ Mann zu stehen, weißt du? Da habe ich mir gedacht, Digga, egal welche sexuelle Ausrichtung du hast mit 8 Jahren, 9 Jahren, auch wenn Menschen individuell sind, hast du normalerweise mit irgendwelchen sexuellen Zielen eigentlich nichts am Hut, sondern du interessierst dich eigentlich für andere Sachen. Du interessierst dich für Sachen, die Kinder machen, weißt du, für Sport und so. Mhm. Und entwickelst erst später im Teenage-Alter diesen Drang und diese Lust. Und hier wird es halt als 8-Jähriger gezeigt. Und ich denke mir so, Alter, bin ich der Einzige, der das problematisch findet, wie dieser Junge hier letztendlich? Oder weil, er empfängt das ja praktisch so offen. Weißt du, diese sexuellen Übergriffe des Trainers und
ja.
So. Und,
naja, aber das ist ja auch die Erklärung, die uns der Film für sein Verhalten liefert. Dass er über das Spielerische da quasi reingerutscht ist. Mhm. Ohne jetzt ein blödes Wortspiel machen zu wollen.
Ja, no pun intended. Ja, also der Film erklärt das schon, aber das macht das Ganze ja nicht moralisch
Naja, das finde ich, darf man erstmal nicht verurteilen, weil das ist halt die Geschichte, die uns der Film erzählt. Dass er eben als die Erklärung dafür, dass er dann irgendwann als herzloser Stricher arbeitet, dass die Gründe dafür eben in dem Missbrauch in der Kindheit liegen. Deswegen ja auch dieser Clash, er wusste nicht, was mit ihm gemacht wird, hat das Ganze spielerisch aufgefasst und damit darüber sogar irgendwie cool gefunden. Mhm. Und die Folge davon ist, dass er fett im Arsch ist. Mhm. Ja. Ja, okay, so gesehen kann ich auch spoilerfrei sagen, wie ich das, also den Teil zumindest, wie ich das gefunden habe, weil ja. Das ist mit so das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Ich finde, der wird dem Thema nicht gerecht. Weil das ist wahnsinnig vielschichtig, was sexuelle Übergriffe in der Kindheit oder auch in der früheren Kindheit noch, was das für Kreise zieht. Und natürlich will der Film oder bestimmt will der Film auch nicht den Anspruch haben, hier die ganze Palette aufzuzeigen und da irgendwie so eine Doktorarbeit draus zu machen. Trotzdem, finde ich, beschränkt sich der Film darauf, zu zeigen, wie hässlich das ist. Zu Recht natürlich, klar, fair enough. Und dann zeigt er halt, wie es die Leute auf zumindest mal zwei unterschiedliche Arten abfuckt. Also was da so für Mechanismen zum Zug kommen. Aber eben, das sind zwei von, Alter, unendlich vielen Möglichkeiten, was es zum Resultat haben kann. Und darüber hinaus, finde ich, macht der Film nichts, außer dass er natürlich was mit dir macht. Weil, Alter, du kriegst sexuelle Übergriffe an Kindern nicht nur suggeriert, du kriegst sie so gezeigt, dass sie natürlich was mit dir machen. Aber das ist eben für mich irgendwo eine Effekthascherei, weil darüber hinaus geht der nicht in die Tiefe. Oder, weißt du, da wird kein Fokus drauf gerichtet, mir darüber hinaus irgendwie aufzuzeigen, ja, okay, und was machen die jetzt damit? Und also, weißt du, klar kann der Film keinen Lösungsansatz zeigen, aber er geht weder auf die Motivation der Täter ein. Logisch hat der Film eine klare Opferperspektive. Aber mehr als das schockierend präsentieren, dass sexuelle Übergriffe Leute hart traumatisieren, macht er nichts. Hm. Und das ist, finde ich, halt irgendwie so offensichtlich. Und deswegen, finde ich, ist das halt eine große Effekthascherei, weil er zeigt ja einfach diese Hässlichkeit und ja, zieht das und dann eben für mich noch unnötig mit so einem Ding auf, was für mich narrativ gar nicht funktioniert. Weil diese Alien-Geschichte und danke, das mit das Brian, das ist nämlich was, da gibt es eine Art Auflösung, die so früh stattfindet, dass ich mir die ganze Zeit dachte, okay, was soll der Scheiß? Warum habt ihr das dann überhaupt so aufgezogen?
Das ist mein zweiter Kritikpunkt, den fand ich auch misslungen. Also die steht ja für was, diese Alien-Abduction, die ja dann auch bildlich gezeigt wird, dass da Aliens im Spiel sind und so. Ja. Aber
genau, eben wie das seine Perspektive auf diese Erinnerung, die switcht ja ab einem gewissen Punkt und das halt für meinen Geschmack viel zu früh dafür, für dieses Stilmittel, was sie sich da ausgedacht hat, oder halt für diese Erzählperspektive.
So, dass du dann denkst, das ist komplett unnötig, der Handlungsstrang.
Ja, eben.
Dann soweit ist.
Ja. Ist er voll und es ist eben, es soll halt, das ist dieses, damit, wie gesagt, das wäre jetzt ein kleiner Spoiler, wenn man das Wort Verdrängung benutzt, aber das ist halt die Perspektive, die uns dann der Film eben noch zeigen wird, als möglicher Umgang mit so einem Trauma. Mhm. Und ich finde, all das wird halt dem Thema nicht gerecht. Weil sie es eben irgendwie nur auf das Grausame setzt. Und du halt, also dieser Film funktioniert komplett einfach über Mitleid. Dass du dir denkst so, ja, boah, Alter, ja, wie ätzend, man. Kinder werden missbraucht und die sind gefickt fürs Leben. Also psychisch einfach tot danach. Und ich will da nicht ins Detail gehen, aber ich habe auf jeden Fall ausreichend Kontakt zu dem Thema, um beurteilen zu können, dass ich das frech finde, wie der Film halt damit umgeht, weil es eben zu wenig ist, man. Das wird dem Thema halt nicht gerecht. Echt nicht. Nicht ansatzweise, finde ich. Und es ist halt, ja, damit irgendwo könnte man dem fast schon so ein bisschen Voyeurismus unterstellen. Ich weiß nicht. Ich finde es halt auch schwierig, weil der Regisseur das offenbar sich die Geschichte ja nicht ausgedacht hat. Mhm. Jetzt, ich habe nicht rausfinden können, ob Greg Araki selber einen Bezug zu dem Thema hat oder warum er ausgerechnet diesen Stoff verfilmen wollte. weißt du, so, du musst ja was erzählen wollen damit. Klar. Und ich, außer das Offensichtliche, dass solche Taten Leute hart zerstören, verstehe ich nicht, was der Film mir erzählen möchte.
Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja. Kannst du dich noch an den Film erinnern?
Ist kaum was hängen geblieben.
Kaum was hängen geblieben.
Oh, als ich das erzählt habe mit den Alien, ja, aus dieser Perspektive gab es da noch ein paar Bilder, die aufgeblitzt sind. Du hast gesagt, von wann der Film ist, ne? Der hat schon ein paar Jahre.
2004, ja.
Ah, ja.
Und das war halt so der Durchbruch oder der, sagen wir mal, der Aufstieg vom Kinderschauspieler zum ernstzunehmenden Schauspieler, weil Joseph Gordon-Levitt hier Neil spielt.
Genau, und daran erinnere ich mich auch noch.
Ja. Brian wird von Brady Corbet gespielt, der wiederum einigermaßen unbekannt. Die Mutter von Neil.
Das war, glaube ich, einer bei den Funny Games US, der zweite von denen.
Ah, okay.
Neben Michael Pitt.
Ja, also, die Mutter spielt eben Elizabeth Shue. Und die hat sich hier selber stark gemacht, um hier mitzuspielen. Da heißen ja auch noch McCormick, Alter. Ich muss da halt auch immer gleich wieder in South Park denken. Naja, der Coach wird von Bill Sage gespielt. Der ja schon auch eine ganze Menge gemacht. Wendy, die beste Freundin, Michelle Trachtenberg.
Ja, die hatte auch mal einen Hype.
Ja, gab's auch.
Bei Six Feet Under und
bei Buffy war die ja in der durchgehenden Rolle auch dabei.
Ja, ja, genau. Und dann später hat die in ganz vielen Serien auch mitgespielt.
Ja, und Eurotrip und sowas halt.
Ja.
Ja. Und Evelyn, diese Dame, die selber eben sagt, sie wurde von Aliens entführt, die dann zu der Brian Kontakt aufnimmt, die wird von Marilyn Raskob gespielt. Ich weiß, sind wir uns sicher, dass der Name so ausgesprochen wird? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Müsste ich eigentlich mal recherchieren.
Sicher sind wir uns nicht.
Aber die hatten wir zuletzt ja in Punch Drunk Love und so.
Ja, ja, und die ist ja auch bei 24 die Sekretärin und so. Also.
Stimmt, das war, glaube ich, ihr Durchbruch, ne? Dass sie diese durchgehende Rolle in 24.
Aber die sieht man auch immer wieder.
Ja, 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 128 Credits hat die Dame, also schon auch eine ganze Menge.
Wow.
Ja, und dann noch so ein Problem, was ich mit dem Film habe.
Mal gucken, ob du jetzt das dritte Problem nennst, was ich habe. Bis jetzt sind wir sehr konform.
Okay.
Na, dann sag du doch mal zuerst.
Ich habe ein schauspielerisches Problem tatsächlich. Ja. Weil so mutig die Rolle gerade ist und so mutig die Auswahl ist für einen jungen Schauspieler, fand ich es nicht gut gespielt, weil da gab es immer wieder Momente, wo ich denke...
Von wem denn jetzt?
Von Joseph Gordon-Levitt tatsächlich.
Ach was?
Ja, ja. So dieses, weil er bekämpft ja so ein bisschen dieses Trauma, indem er so den Halbstarken raushängen lässt und halt so, weißt du, so breit läuft, obwohl er halt nicht breit ist und so Kippe und dann so den Arm aus dem Auto raushängt und so. Und das waren oft so Momente, wo ich denke, das wirkt irgendwie aufgesetzt für mich. Ich hab den da nicht.
Ach echt?
Ich hab den da nicht hinter seiner Rolle verschwinden sehen, obwohl das natürlich mutig ist, diesen Charakter zu spielen. Mhm. Aber ich fand schauspielerisch nicht durchgängig gut.
Okay. Ne, witzig, mit ihm hatte ich keine Probleme. Aber auch da finde ich, ist eben, also weil die Entwicklung, die er macht in dem Moment, wo Joseph Gordon-Levitt die Rolle spielt. Mhm. Die ist ja quasi nicht vorhanden. Mhm. Und es ist aber klar, dass so eine Rolle für einen Schauspieler, vor allem wenn mit der Vita bis dahin, interessant ist, weil natürlich, das ist halt diese Mut zur Hässlichkeit-Nummer und bist da oft halbnackt, bist ganz nackt und logisch wirst du dann anders wahrgenommen und eben du spielst halt ganz hässliche Dinge. So. Ja. Also mit ihm hatte ich weniger Probleme. Ich fand die Kinder nicht gut. Hm. Also primär eben da auch der Junge, der Neil spielt.
Ja, stimmt.
Den fand ich leider echt nicht gut. Und dann gibt's hier stilistisch eine Sache, da war ich dann sehr beruhigt, als ich gelesen habe, dass Rocky den selbst auf seinem Mac mit Final Cut Pro geschnitten hat. Die Übergänge zwischen den Szenen sind zum Teil wirklich ätzend, ey. Diese Schwarzblenden, diese langsamen. Das ist so, das wirkt so fehl am Platz. Deswegen, also Schnitt ist hier, finde ich, schon auch nochmal ein Thema. Also, oder zumindest Übergänge.
Im negativen Sinne.
Ja, ja. Leider ja.
Ja, was bleibt denn da noch für dich hängen an positiven Aspekten?
Ich fand eben schon, dass es wenn du einzelne Szenen rausnimmst, gibt es da auf jeden Fall starke Szenen. Hm. Nur in der Summe funktioniert das für mich halt nicht. Hm. Aber, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt prozentual benennen kann, aber es gibt schon eine Handvoll Szenen, die ich wirklich gut fand.
Hm. Das ist ja schon witzig. Da ist ja einer bei mit einem Herrn, den wir gerade in The Untouchables hatten, der hier wieder auftaucht in einer Szene.
Ach so. Wie heißt er, Richard? Den meinst du, ne?
Der hat, wie hieß der, Drago oder so? Der hat doch so einen Billy Drago? Hieß der Billy Drago?
Ach so, den sehen wir ja auch.
Ja, in einer ziemlich markanten Szene, weil du gerade von starken Szenen sprichst.
Ach
weil
so,
die,
stimmt.
Die finde ich ziemlich stark.
Ja, stimmt, das ist auch eine sehr gute Szene. Ja. Ja, aber das ist halt auch wieder sowas, diese, wie sie diese Prostitutionskarriere von Neil darstellen. Das nimmt natürlich auch so einen Verlauf, aber eben immer untermalt mit Wendys Pass bitte auf und so. Und das finde ich auch wenig subtil erzählt, dass sich das so zuspitzt. Und ich frage mich da auch wieder, was trägt das zur Handlung bei? Weil wir haben schon nach zweimal, nachdem wir es explizit gezeigt bekommen haben, wie er von primär älteren Männern gekauft wird. Was bringt uns das, dieses, das jetzt nochmal und nochmal und nochmal explizit gezeigt zu bekommen? Also nur um dieses sich zuspitzen zu zeigen, dafür brauchst du das aber nicht in dieser Ausführlichkeit. Das meine ich, das ist halt auch wieder so dieses Voyeuristische, was ich dem Film irgendwie vorwerfe. Weil, oder halt eben diese Effekthascherei, dann will er das dir halt nochmal hässlich in die Fresse drücken. Aber das hast du halt die Male davor auch schon kapiert. Und nur damit man jetzt irgendwie dieses Sexworker-Dasein in allen Facetten kennenlernt, das kann ja auch nicht die Absicht des Films sein. Oder? Also, na gut, Dave weiß gar nichts mehr.
Ja, ich versuche gerade zu reflektieren. Irgendwie, also ich meine, es kam ja ein paar Jahre später, aber irgendwie hört sich das so ein bisschen auch an nach Fahrwasser. Was hatten wir da? Kids zum Beispiel, ja, der war, glaube ich, nur. Wann? 3 Jahre davor vielleicht? Ja, wo er auch ein
Kids
bisschen...
Kids war Mitte 90er, ne?
Kids war noch 90er.
Mitte 90er vor allem, ja.
Mitte?
Ich glaube,
okay,
ja.
Okay, sogar noch älter. Dann hatten wir... Oh,
naja, aber nimm halt mal sowas wie jetzt Happiness.
Ja.
Die wir neulich hatten, wo das Thema sehr viel
subtiler
besser,
aber
finde
besser,
ich.
Ja. Finde ich auch.
Naja.
Und Happiness, ja, der war ja von als der 98, glaube ich, ne? Happiness?
Ja, heute.
Ja,
kommt ein paar Jahre vor. Mysterious Skin. Mhm.
Ja, aber eben, die Kritik feiert das hier ziemlich und erst recht auf Letterboxd. Da flippen sie aus.
Ja.
Und das ist jetzt eben dieser Film, wo ich neulich meinte, der ist auf einigen Listen drauf.
Der ist auch auf der Schneiderliste.
Und eben. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich.
Ja. Nee, ich auch nicht.
Sicher, dass der auf der Schneiderliste drauf ist, Alter?
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Also eben, ich habe hier schauspielerisch halt hin und wieder was geboten bekommen, was ich gut fand. Aber in der Summe funktioniert das für mich nicht. Mhm. Ja, geht eine Stunde 45. Und jetzt gibt's Punkte. Ein Spiel war knapp über 1,5 Millionen. Das ist halt natürlich die Sorte Festivalfilm. Kann man auch nicht vorstellen, dass der einen großen Release bekommen hat, kein Rating und so. Ja.
Der ist da nicht drauf, Alter.
So.
Anders Skin ist da drauf.
Breitet Gerüchte.
Aber nicht Mysterious Skin.
Bist du sicher, dass er nicht schon mal also hast du jetzt
ja,
die...
Ja, ja, ja.
War auch nie drauf,
ja. War nie drauf.
Okay. Na gut.
So, in der Criterion Collection ist er wahrscheinlich auch nicht. Wir verbreiten einfach nur Gerüchte am laufenden Band.
Er ist auf jeden Fall auf irgendwelchen Listen drauf.
Der ist definitiv auf irgendwelchen Listen. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen.
Er ist auf verschiedenen Watchlisten bei Letterboxd.
Einigen wir uns drauf. Julia hat den auf ihrer Watchlist.
Ja, genau. Ist auf Julias Liste drauf.
So, Punkte. Jetzt aber wirklich. 7,6 gibt's auf IMDb. Der Metascore ist bei 74. Letterboxd 4,2. Und Dave fängt an.
Bis bei 5.
4,5, sag ich.
Mhm. Ich bin sogar nur bei 3,5.
Ui.
3,5.
Autsch.
Fast ein Klingeln. Ich bin bei einer 3.
Ach, echt? Okay.
Ja. Ist ja lustig, dass wir so dicht beieinander sind. 3 und 3,5. Ja, ich hab die gesehen und dachte auch so, uff.
Das ist echt cool.
Schwierig.
Ach Mensch, Guess, das beruhigt mich ja hier.
Dude, I've never said or meant this before, but I truly admire you right now.
Oh.
So gleich, ne?
Unglaublich.
Naja. Abgefahren, ja, aber also findest du es nicht auch krass? Weil als ich gesehen habe, eine 4,2 auf Letterboxd, Alter.
Ja, ich konnte es echt nicht glauben, als ich die Punkte gesehen habe und wie krass dieser Film einhellig gefeiert wird, von wegen so. Einer der besten Filme, 5 Sterne, dies und das. Ich habe ein paar Reviews durchgelesen und dachte so, Alter, was? bin ich der Einzige, der hier die Mankos in dem Film sieht und ja.
Ja, aber das, was da immer positiv hervorgehoben wird, weil ich habe mir da auch einiges zu durchgelesen, ist halt dieses, ja, ich war fix und fertig danach. So, der hat mich voll mitgenommen. Und
ich musste ihn unterbrechen und so. Und
ja,
und ja, sowas.
Und klar, wie gesagt, natürlich macht das was mit dir. Aber es nur deswegen gut zu finden, da tue ich mich enorm schwer mit.
Verstehe ich.
Aber fairerweise muss ich sagen, also deine Rezension, wie du eingeleitet hast, es klingt jetzt alles sehr viel expliziter, als es letztendlich gezeigt wird im Film. Das heißt, wir sehen hier jetzt nicht wirklich komplett sexuelle Handlungen mit den kleinen Jungs.
Nein, das darfst du ja nicht.
Eben. Also es ist schon so gedreht worden, weißt du, in der POV so von wegen so, ja, ich mache mal hier ein paar Fotos von dir und dann siehst du halt, wie Neil sich halt so in der POV von dem Jungen der Kamera nähert. Das heißt, die haben das wahrscheinlich auch separat gedreht, kann ich mir vorstellen, mit dem Jungen.
Ach so, ja, natürlich, habe ich jetzt nicht erwähnt, bin ich tatsächlich von ausgegangen, dass das selbstverständlich ist. Die haben das so getrickst, dass während des Drehs mit den Jungs natürlich keine sexuellen Handlungen suggeriert wurden. Mhm. Das wurde in der Post so gefixt. Aber trotzdem,
ach so, okay,
hast du, so wie es geschnitten ist, sehen wir, wenn auch off-camera, aber wir sehen zum Beispiel den Oberkörper des Jungen und wir hören aus dem Off, dass der Typ gerade an ihm rumlutscht. Mhm. Und das sehr ausführlich und lange und so. Also deswegen, ja, also haben sie im Schnitt trotzdem halt so gelöst, dass das, finde ich, sehr deutlich gezeigt wird. Also jetzt klar ist das nicht pornografisch.
Also das Deutlichste und Expliziteste ist tatsächlich die Erzählung, die an einer Stelle stattfindet. Und das ist auch übrigens eins der guten Momente in dem Film.
Naja, und ich meine, diese Szene in der Dusche ist jetzt auch nicht gerade zimperlich. So, da gibt's schon... Also logisch macht das was mit dir. Hm. Fair enough. Ja, sorry Nils, meins war es nicht, aber dann wäre der Film ja anscheinend bei Guess auch nicht besser aufgehoben gewesen.
Nee, das wissen wir jetzt.
Weißt du denn, wo Nils hier ist, punktemäßig? Hast du da mal nachgeguckt?
Das kann ich gerne jetzt mal machen, aber...
Aber ich habe was nachgeguckt und ich kann Criterion Schutz nehmen. Die haben den Film auch nicht bei sich rausgebracht.
Fake News von vorne bis hinten. Ne. Oh mein Gott.
Der Dave hat überhaupt nichts zu dem Film beigetragen, hat ihn gesehen, weiß gar nichts mehr darüber, aber
korrigiert hier so einen Scheiß ein.
Korrigiert dir jedes Scheiß, Alter, die total unwichtig ist.
Ätzend.
When did you become so wise?
Also, was haben wir denn hier? Oh, 4,5 von Jan. Von Ja hier Filme. Nils, 4 Sterne.
Mhm.
Phil von Nerdtalk, 4 Sterne. Sarah, 3 Sterne. Überall 4,5, 3,5. So in dem Rahmen bewegt sich das.
Also zeigt sich mal wieder, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt.
Das ist es.
Hier ist keiner, hier ist definitiv keiner bei meiner Bewertung oder bei Lies Bewertung.
Ja.
Das steht fest.
Ja, die haben mich einfach falsch eingeordnet.
You must have me confused with a normal person.
Mich auch. Mich übrigens auch.
Okay. Alright, dann kommen wir doch gleich zum gemeinsamen Film.
Ja, jetzt zu etwas ganz anderem.
Mhm.
Ja, Mr. Pink hat uns den aufgetragen.
Grüße an Mr. Pink nach Beckstown.
Yes.
Der Sample-König unter den Supportern. Und von ihm kommt folgender Film. Diesmal eher ungewöhnlich unterwegs. Auch was die Views angeht, ist das jetzt nicht gerade einer von den Blockbustern, die er schon beigetragen hat. Also zwischen Scarface und diesem Film liegt, was die Views angeht, auf jeden Fall liegt ein bisschen was dazwischen.
Mhm.
Der Film heißt Rocker, ist aus dem Jahr 1973, mal wieder dieser Jahrgang. Und ist ein deutscher Film.
72, oder?
Habe ich mir 72 geschrieben, ja. 72.
72 ist
auch, aber hey, auch ein guter Gesellschaft mit dem Paten und so.
Das stimmt, ja. Ja, wollen wir erst Sample machen oder wollen wir erstmal raten?
Na, erstmal raten.
Dann raten wir erstmal. Wer fängt an?
Ich kann das machen. Wir haben ja wie immer keine Reihenfolge festgelegt, aber da wir das heute dreimal machen, darf das jeder mal machen. Fange ich mal an. Ich sehe Guess bei 5,5 und Dave bei 6.
Mhm. Ich sag Dave eine 7 und Lee eine 5.
Ich sag auch Lee eine 5. Und Guess ist bei einer 6 gelandet. Wut, wut.
Warum macht er diese komische Handbewegung dazu?
Habe ich gar nicht gemacht.
It never
Kannst
du
es beweisen?
It never happened. Ja, Zeit für einen Videopodcast.
Ja, geschrieben hat das Klaus Lemke. hat auch Regie geführt. Mhm. Und das hat er davor, na, insgesamt hat er 52 Credits. Also kennt ihr irgendwas anderes von ihm?
Nee, du hast es auch gerade so gesagt, als wenn du ihn vorher irgendwie kanntest.
Er ist nicht verwandt mit Robert Lemke. Von was bin ich? Wer bin ich?
Nee, ich kannte ihn nicht. Hab dann auch geguckt. Er ist ja vorletztes Jahr verstorben.
Ja, 22 gestorben. Und ich habe schon mal was gehört von Die Ratte.
Mhm.
Da spielt Thomas Kretschmann die Hauptrolle. Der ist 93 rausgekommen. Aber ansonsten, ich habe mir so sein Schaffen mal angeguckt. Also ja, ist ja wirklich viel so Independent-Kram dabei. Oder eben jetzt Filme in dem Stil, wo man auch sich, wenig mit Schauspielern...
Genau, es handelt sich auch um Fernsehfilm.
Ja, ja, der wurde fürs ZDF gemacht. Ja.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt auch von den IMDb-Bewertungen, wenn man die Vita mal durchscrollt, ist jetzt ja nicht so wahnsinnig was dabei. Ich glaube, so seine Höhepunkte, wenn man nach den Punkten geht, so Anfang der 70er bis Mitte der 70er, also fällt der Film hier noch in seiner, wahrscheinlich die Hochzeit seines Schaffens dann irgendwie rein.
Mhm. Ja, ist schon krass, wurde so im Vorabendprogramm irgendwie mehr oder weniger verbraten.
Ich weiß gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vorabend war.
Doch, habe ich recherchiert, ja. Das war so ein Vorabendfilm.
Vor Schulmädchenreport 8.
Genau.
Siehst du, das wird heutzutage gar nicht mehr gemacht. Ey, Langfilme im Vorabendprogramm gibt es gar nicht.
Das stimmt, ja, das ist ausgestorben.
Witzig. Rocker.
Ja.
Rogge.
Rogge.
Hamburg, ey, das ist schon auch geil. Spielt hier eine große Rolle.
Hamburg ist hier sehr präsent, ja, würde ich auch sagen.
Nicht nur über den Dialekt, sondern wir befinden uns auch dort. Und Mr. Pink wollte natürlich wie immer, dass wir da auf einen Song hinweisen.
Ja.
Und das ist dieses Mal sogar Hip-Hop. Oder ansatzweise geht in die Richtung.
Passenderweise aus Hamburg.
Ja.
Hamburger Hill heißt die Kombo.
Mhm.
Und wir spielen mal den Sample ein.
Ich bin nach Hamburg.
Du, ich fahr nicht nach Hamburg.
Pass mal auf, dreh mal um, du fährst jetzt nach Hamburg. Ich spinn dich rum. Komm her, du fährst nach Hamburg, Alter. Ich schwör's dir.
Auf.
Sofort nach Hamburg. Da kommt noch Kugel, da kommt ja nichts. Du bist doch ein Kerl, oder was macht die gerade? Guck, willst du mich anmerken, oder was? Du sagst das, wenn du mich anmerken willst. Ich verschwinde hier den Kugel aus dem Fenster, Kugel. Läuft nicht.
Das ist eigentlich ganz cool, dass sie da noch weitere Samples drin haben, ne?
Ja, ist auch ein schöner Kopfnicker-Beat auf jeden Fall, so Anfang 2000, Ende 90er Hamburg.
Mach dich gerade.
Ja, mach dich gerade.
Das ist so gefeiert.
Hip-Hop Rocker 2000 heißt der Song und der Produzent ist auf jeden Fall im Griff, weil Sleepwalker war in der Kombo mit drin.
Ah, okay.
Und der war ja MC und Producer schon für Mr. Schnabel, hat ein Deichkind und...
auch aus Bremen, ne?
Sleepwalker. Ja, genau. Ja. Auch mit Beginner so ein bisschen was zusammen gemacht und so.
Mhm.
Und
war der nicht sogar schon früher bei FAB, also als Ferris noch?
War der bei FAB auch mit Ferris dabei? Ich glaube, das mit dem hat er nichts zu tun gehabt.
Okay. Dave, müsste das eigentlich wissen.
Ferris
Dave, du als alter Hip-Hop-Redakteur.
Ja, genau. Mit Fettes Brot und ja, FAB Tobi
war
doch, und das Bo, wo groß
ja, genau,
war.
Ja, Klasse von 95. Ferris war was?
Star Wars?
Doch, stimmt. Star Wars war bei FAB.
Das war ja so seine Kombo. Ja, Hamburger Hill. Machen auch schon irgendwie seit Ende 80er, haben die sich irgendwie zusammengerauft und haben seitdem immer wieder Platten gemacht. Nicht so die Riesenkarriere gemacht, aber so gerade so lokal Hamburger Hip-Hop-Heads von damals, die durften die Jungs kennen.
Mhm.
Ja, und nun zum Film. Wer will mal die Story zusammenfassen?
Das finde ich so krass, ne? Weil wenn du dir diese Einsatzzusammenfassung auf IMDb durchliest, kriegst du die letzten 10 Minuten gespoilert.
Achso. Ah, da habe ich gar nicht hingeguckt.
Habe ich gar nicht gesehen, ne?
Nee, ich auch nicht.
Das finde ich so dreist. Die erzählen einfach, wie der Film ausgeht.
Ja, stimmt, Alter. Also wenn ihr den Film noch gucken wollt, auf gar keinen Fall was bei IMDb nachschlagen.
Ja.
Oder? Bitter. Ja, also wir befinden uns in Hamburg und zu Beginn sehen wir einen Herrn einer Rockertruppe. Also erstmal werden so ein paar, wird eine Rockergang etabliert, in dem die halt gezeigt werden beim Rumfahren und wie die alle so angezogen sind und rumstehen.
Erstmal sind sie alle aus dem Wald gekrochen kommen.
Voll, ey. Und dann natürlich auch alle immer am Bier trinken und rauchen und es sind alles ganz böse Jungs. Und auch natürlich ein paar Ladies dabei.
Die Rocker-Ladies.
Richtig gut zu schnitten.
Und dann gibt es einen Umschnitt in Knast und wir sehen, einer dieser Truppe hat jetzt offenbar gerade eine Zeit im Gefängnis verbracht und wird heute entlassen.
Und es ist nicht irgendein Knast, es ist nämlich Gefängnis Fuhlsbüttel, Alter, was auch eine Historie hat und bei den Hamburgern auch Santa Fu genannt wird.
Ja, Santa Fu. Geil. Ja, da kommt er raus und die Truppe holt ihn ab. Und dann gibt es erstmal freudiges Wiedersehen.
Mit einer Menge Bier.
Mit einer Menge Bier. Und dann will er natürlich erstmal seine Perle aufsuchen.
Die ist schon im Slang mit drin.
Ja, seine Perle ist aber nicht da, wo er sie zurückgelassen hat. Das überrascht ihn so ein bisschen.
Nicht mehr auf dem Motorrad.
Das ist halt auch so krass, ne? So wie er einfach fest davon ausgeht, dass sie gewartet hat. Sag mal, gehst du jetzt mit einem anderen? So geil. Ja, die besucht er dann bei der Arbeit und stellt eben fest, die hat wenig Bock auf seinen Lifestyle von damals, der ihn dann auch ins Gefängnis gebracht hat. Und dann sagt er aber, ey, ja du, mach mal jetzt anders. Ja. Ich kaufe mir einen Ofen, dann fahr mir weg. So geil. Naja, und sie hat aber wenig Bock drauf. Und dann switcht der Film auch irgendwie ganz wenig organisch zu einem anderen Typ, von dem wir erstmal nicht wissen, ist der auch Teil dieser Gang, offenbar, weil er ist halt offen, ist ja auch ein bisschen rebellisch unterwegs oder sehr sogar und verhält sich ähnlich wie der Atze von eben, aber wurde halt nicht gezeigt, dass der Teil der Truppe ist. Mhm.
Schon so Hamburger Magnolia auf jeden Fall, so verschiedene Charaktere werden beleuchtet, ja.
Das Hamburger Magnolia.
Ja, ja, die werden dann irgendwie gezeigt.
Gut, dann sind wir jetzt also bei Tom Cruise.
Ja.
Und der ist, ja, wie soll man den beschreiben? Er ist auf jeden Fall so der Slacker.
Ist auch so ein Halbstarker auf jeden Fall. Mhm.
Ja, ja, der pöbelt alles und jeden an und entspricht schon sehr vielen Klischees, die man von den titelgebenden Rockern so hat, weil der auch eher trägt eine Lederjacke, raucht permanent, sauft bei jeder Gelegenheit.
Hast du schon mal gebumst?
So geil.
Charmante Frage auf jeden Fall.
Ich bumse nicht. Ich fand die Antwort so geil. Ich bumse nicht. Ja.
Ich bumse nicht, war auch schön.
Wird auf jeden Fall noch gesampelt.
Ja, ja, definitiv. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Und dann sagt sie doch irgendwie so, naja, natürlich, von wegen, nee, ich bin keine Jungfrau mehr. Sagt er, naja, das wollte ich doch nur wissen. So. Von wegen so, mehr wollte ich doch gar nicht. So. Das ist so eine Antwort.
Vor allem, ich bumse nicht, um dann zwei Sätze später zu sagen, natürlich habe ich schon gebumst.
Ja, genau.
Ja. Ja, und der klaut Autos, hat dann da so ein Mercedes klargemacht.
Aber auch für wen, Alter?
Auch, Alter. So geil,
für
oder
wen, Film? Alter?
Nee, vor allem, also zuerst kommt er ja in so eine Tiefgarage und sieht dann da diese Karre stehen. Davor hat er sich telefonisch, das ist auch so geil, ne, in der Zeit vor YouTube-Tutorials, lässt er sich am Telefon von seinem Homie erklären, mörderumständlich, wie er diesen alten Mercedes aufmacht.
Wie er auch erstmal anpöbelt, Alter.
Besorgst du dir da so ein Schweißerdraht und dann musst du nur drei Millimeter.
Kleine Scheibe.
Drei Millimeter nur.
Reindrücken, ja.
Und dann machst du eine Schlaufe und dann hebelst du auf und dann, also dann komm mal zum Punkt. Und hört halt auch so null zu, ne?
Es ist so geil, Alter, wie es erst nicht versteht und dann erläutert ihm der Kumpel, dass du mal ein bisschen deutlich und dann saut er raus.
Ja.
Komm mal zum Punkt.
Alter. Und dann hat halt auch nichts gemerkt, weil er steht vor diesem Mercedes, rüttelt ein bisschen dran, hat einen Schraubenzieher dabei, ist auch so das Werkzeug, um das Auto aufzumachen. Einen Schraubenzieher dabei, versucht ganz erbärmlich das Cabrio aufzuhebeln, realisiert, dass er dabei mehr kaputt macht, als irgendwie das Ding aufmacht. Dann sind da gerade Bauarbeiten in dieser Tiefgarage und dann geht er hin, sag mal, kann ich mal euer Brecheisen haben? Ich habe meinen Autoschlüssel vergessen. Nee, verloren. Und dann die so, ja, klar. Und dann gucken die auch noch zu, wie er noch erbärmlicher versucht, mit dem Brecheisen das Gleiche zu machen, wie er gerade mit dem Schraubenzieher gemacht hat. Surprise, surprise, das geht auch nicht gut. Also schlägt er halt vorne diese kleine Scheibe ein, um dann das Auto aufzumachen, schließt die Karre kurz und fährt damit los. Und dann will er die halt verhökern und kommt eben dann bei so einem Autohändler an, wo einer gerade irgendwie enttäuscht ist, weil er nicht den Ferrari bekommen hat, den er haben wollte. Und sagt dann, ja, hier, ich kann dir Autos besorgen, kein Problem. Und bietet er ihm eben einen Daimler an. Und
ist auch so ein geiler Typ, Alter, so ein richtiger Hamburger Zuhälter, wie man die noch so aus dem Wasserstoff Bilderbuch...
aber sein Henchman, Alter, der hat doch noch die viel wildere Frisur.
Stimmt, ja. Das
weil der hat so dunkelbraune Haare und dann aber an den Schläfen diese blonden Stellen, Alter.
Stimmt, ja.
Aber auch voll ungleichmäßig. So, was ist mit ihm los, ey? Also, was ist da schiefgelaufen? Das kann doch nicht so wachsen.
Ja, ich find's auch so geil, dass er seine vermeintliche Freundin bei einem Autokauf dabei hat, ja, was dann kurz danach rauskommt, ist ja eigentlich eine von seinen Anschafferinnen, so. Und sie redet ihm ja gut zu. kein Ferrari, mach lieber einen Mercedes. Ja, ja. Und der hört dann einfach auf sie.
Sowieso. Für wie viel? 4.000 oder was soll der Mercedes über die Bühne gehen? Ja, ja, und unser Held hat dann... Entschuldige, natürlich 4.000 Mark. Und unser Held will dann eben diesen Daimler an diesen Zuhälter verkaufen und der sagt, ja, ich hole hier noch einen Freund ab, so, der kennt sich mit Autos aus, der muss sich das auch angucken, und dann ziehen die den ab, so, verprügeln den, werfen den irgendwo am Hafen da ran und ziehen halt mit der Karre ab. Und dann geht er total gefrustet ohne Kohle zu seiner Schwester, marschiert da halt auch ein wie King Koks und sagt, gib mal Geld. Und die so, nö, ich hab kein Geld. Und dann durchsucht er halt die ganze Butze, findet irgendwie 400 Mark, geht raus, und der kleine Bruder, das finde ich auch irgendwie so strange, dieses altes Verhältnis. Weil zuerst dachte ich, das ist die Mutter, dann stellt sich aber raus, ist die Schwester,
ja, ja,
die irgendwie aussieht wie Anfang 40, und dann ist aber so der 15-jährige Sohn, der dann auch noch mitkommt. Der, also der, nicht der Sohn, sondern der Bruder. Also keine Ahnung, was da für ein Altersrange erzählt wird. Jedenfalls, die Schwester bleibt da, nachdem er sich das Geld mitgenommen hat, und der kleine Bruder zieht dann mit. Der sagt, ich will mit dir mitkommen.
Weil der große Bruder sein Idol ist und er will auch so sein wie er.
Ja. Ja. Dann machen die erstmal eine Kneipentour. Das ist auch so geil, wie er ihn dann nötigt. Ne? So, ja, der Mann. Kleine, also raucht dann, und wie, du rauchst? Das nennst du Rauchen und so, wie er den blöden anmacht. Und dann...
Ich rauch, wie ich will.
Ja. Das ist auch nicht Rauchen. Und dann will er aber, dass er säuft. Ne?
Aber also nicht
Schwächling oder was?
Nicht irgendwie ein Bier, sondern gleich Korn. Alter.
Ja, ja, er provoziert ihn dann, dass er so richtig saufen soll.
Ja. Ja, und wie weit erzählen wir denn jetzt?
Ja, ich denke, man kann doch schon noch erzählen, dass hier Gerd, der Rocker, der da frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde, auch da wieder, ja, der sieht schon, finde ich, deutlich älter aus, als er wahrscheinlich in dem Film dargestellt sein soll. Weil er kehrt natürlich dann auch wieder nach Hause zurück, wo er wohnt, wird dann aber kurz darauf eben rausgeschmissen von seinen Eltern, weil sein Vater nicht erträgt, dass er so ein Taugenichts ist und so einen Tag reinlebt und dann halt mal kurzerhand in die Gartenlaube zieht, so, wo ihm dann aufgelauert wird abends. Ja, und wie da die Zusammenhänge sind, das wird dann im Verlauf des Films erzählt, Alter.
Also das Zentrum der Charaktere ändert sich auf jeden Fall im Laufe des Films, weil wir sind ja dann irgendwie auch eine ganze Zeit lang mit dem kleinen Jungen unterwegs.
Ja, ja, schon großer Teil des Films.
Großer
ja,
Teil dann in der zweiten Hälfte gerade. Insofern ist das schon, ja, es geht eigentlich nicht ausschließlich um Rocker, sondern auch um die Leute, die sich in dem Donskreis befinden.
Und der Kleine wollte doch nur nach Cuxhaven und wird aber von einer Kneipe in die nächste gezerrt, ey, so geil.
Kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Geh mal da
rein. Finde ich aber auch so geil.
Geh mal da rein, da ist ein Schwarzer mit einem Auge, das hast du noch nicht gesehen, Digga. Geh mal da rein und frag ihn mal. Und
dann geht er, wie hartnäckig der den fragt. Kannst du mir mal sagen, wie spät das ist?
Das ist auch das erste Mal, was er sagt, wenn er reinkommt.
Und er trägt die ganze Zeit eine Armbanduhr.
Ja. Okay, hat er echt
eine Armbanduhr? Ich habe drauf geachtet. Ich dachte, warum? Also, es war das Code für irgendwas, weil er da so hartnäckig
ist. Keine
Ahnung, Alter. Ja, aber also ich fand das ja irgendwie geil, skurril. Mhm. Also gerade was so das Narrativ angeht, ich fand das irgendwie erfrischend, unüblich.
Ja, also ist einerseits amateurhaft, definitiv.
Total.
Aber andererseits hat das natürlich auch einen gewissen Charme und Lokalkolorit sowieso. Also ich glaube, dass der Film natürlich doppelt reinhaut, wenn du wirklich aus der Gegend kommst und halt so in Hamburg groß geworden bist.
Fühlt sich wahnsinnig echt an. Alles.
Fühlt sich echt an, ja. Aber ist natürlich so filmisch gesehen oder schauspielerisch sind das jetzt keine Highlights.
Ja,
aber
ich hatte auch den Eindruck, die haben viel einfach so, nicht nur aus Gründen der Authentizität, sondern weil einfach Budget wahrscheinlich auch eher in Grenzen war. Hm. Einfach echte Leute da vor die Kamera gezerrt. Also vor allem in der Anfangsszene, wenn da alle aus dem Wald gekrochen kommen.
Ja, ich
kannte ja auch keinen der Schauspieler.
Nee, null.
Hey, und ich meine, ich bezweifle, dass sie hier die Rechte an allen Songs gekriegt haben, weil es laufen ja auch die Stones und Led Zeppelin und so.
Elvis.
Und Elvis. Ja. Aber ey, ich liebe ja den Song It's All Over Now, Baby Blue, weißt du, von Them.
Mm, mit Van Morrison.
Aber ja, aber Alter, wie inflationär der hier eingesetzt worden ist, ist ja mehr als Dune Buggy, Alter, an dem Bud Spencer Song. Ja. Da läuft ja nur wirklich alle 10 Minuten bei irgendeiner Szene, wird vor allem einfach so random Jungen dieser Song eingeblendet.
In dem Moment, wo der Junge da ist, hast du gefühlt, jede dritte Szene ist der Song runter.
Nur, ja. Alter, okay. Und auch andere Songs von dem Soundtrack wiederholen sich dann irgendwann. Da hörst du halt nochmal irgendwie Santana und so, weißt du, mit Black Magic Woman, wo ich denke so, Alter, okay. Also entweder hatten sie die Rechte nur für diese 5 Songs, die sie dann wiederholt eingesetzt haben, oder eben gar keine Rechte gehabt.
Ich kann
das war wahrscheinlich so eine
vorstellen.
CD, so, weißt du, wo sie gesagt haben, jetzt machen wir mal hier Lied 4.
Auf der anderen Seite würde mich wundern, dass die einen Film fürs ZDF machen und dann die Rechte an den Songs nicht haben.
Das wäre auch komisch, ja. Wenn er da offiziell im ZDF liegt, kann ich mir auch nicht
vorstellen. Vielleicht aber auch der Grund, warum halt immer wieder Gebührenerhöhungen stattfinden. Es müssen immer noch die Schulden abbezahlt werden.
Ja, Verschwörungstheorie.
Wirklich, ey.
Okay.
Wir erzählen Ihnen die Wahrheit hinter Ihren Gebührengeldern.
Heute werden aber Sachen aufgeklärt.
Wirklich, ey. Wir müssen alte GEMA-Rechte aus den 70ern bezahlen.
So kriegen Sie Ihre GEMA-Gebühren aus den 70ern zurück.
Genau. Nur hier draufklicken. Geht ganz schnell.
Classic Dave erklärt's. Cool.
Ja, so, wie fandet ihr das?
Skurril, aber unterhaltsam. Ja. Und einerseits amateurhaft, andererseits aber auch irgendwie charmant.
Witzig, geht mir genauso.
Mhm.
Geht dir genauso.
Ja.
Ja, ist schon ein Film, den es in ähnlicher Form, den ich nirgendwo anders mal so gesehen habe.
Fand ich schon. Also durch dieses komische Narrativ fand ich, also zog sich das an manchen Stellen für mich so ein bisschen.
Mhm. Stimmt.
Weil du halt nicht wirklich erzählt bekommst, wo der Film mit dir hin möchte. Ne? Also erst gerade nachdem der Fokus von dem Atzen mit dem Schnurrbart, wie hieß er, Gerd?
Was ist hier los, ja.
Und dann switcht das komplett und dann denkst du erstmal so, was denn jetzt? Also wann führen die das Ding zusammen? Und das passiert ja wirklich genau genommen dann super spät erst.
Ja.
Hm. Und dazu muss man sagen, mit dem Ziehen, also der Film geht nicht mal 90 Minuten. Also der hat bestimmte Momente, die sich ein bisschen lang anfühlen. Aber wahrscheinlich auch, weil es nicht so diese klassische Narrative ist, sondern weißt du,
eben.
Deswegen kommt einem das so teilweise schon ein bisschen lang vor. Aber man kommt trotzdem gut durch, weil ich habe hier schon eine Menge Samples gefunden und denke so, Alter, okay, das war schon irgendwie witzig.
Du Klappstuhl.
Klappstuhl, was willst du überhaupt?
Du Brathahn, fand ich auch geil.
Ja. Wie hat er nochmal, das wollte ich mir eigentlich merken, jetzt habe ich vergessen, Alter. Der hat an einer Stelle sowas wie Hau ab gesagt, aber wie hat er das formuliert irgendwie? Weißt du, sowas wie verfatz dich, aber
das ist so ein Hamburger Slang. In der Kneipe, wo der Junge rein ist, oder bei welcher Stelle war das?
Nee, das war nicht in der Kneipe. Die Tanzszene war auch geil übrigens. Weil die ganze Zeit auf die Fresse gefallen ist halt. Weil er so besoffen war.
Stimmt, das war auch eine geile Szene, Alter, wo der Junge dann im Supermarkt, wo er eigentlich arbeitet.
Das war schon so ein bisschen das goldene Handschuhmilieu, oder? So, was so die Kneipenkultur angeht und so. Also. Waren schon nicht die oberen 10.000 da, die da gezeigt werden nach Hamburg. Das ist schon witzig. Ja, ging klar.
Mhm.
Ja, ich fand das auch stellenweise sehr sympathisch.
Gut, wollen wir Punkte nennen oder habt ihr noch was?
Ja, Punkte gibt's ja nicht so viele. Wir haben einen IMDb-Score von 6,9 und auf Letterboxd ist der bei 3,5.
Genau, IMDb 439 Leute haben bewertet.
No.
3,5, Digga. Aber bei Letterboxd jetzt auch nicht allzu viele, oder? Was waren das, 500 noch was?
439.
439 bei Letterboxd, das ist schon auf jeden Fall eine sehr überschaubare Zahl. Und ich glaube, 80% davon wahrscheinlich aus Hamburg.
Ganz exklusives Programm hier.
Ja. Exklusiver Scheiß hier von Mr. Pink. Ja, Grüße dahin. Der hat ja auch haben wir schon erwähnt, dass der bei Alessandro dieses Border-Paket gebucht hat. Und Alessandro hat ja da, Sample Station-mäßig macht er da einiges auf jeden Fall, klar mit seinen Videos. Also der hat das so links und rechts, so hat er die Filmszene eingespielt, weißt du, und dann den Sample und so, an welcher Stelle das gesampelt worden ist, mit dem Bild aus dem Film und so. Also,
cool.
Der macht das gut, muss man mal sagen.
Okay.
Ja.
Ja, wo seid ihr denn gelandet?
Ich habe ihm 6,5 gegeben.
Oh ja.
Ich auch.
Ich auch, Alter.
Nein.
Wirklich?
Wie cool ist das denn, bitte?
Lustig,
Alter. Alle drei bei 6,5, Alter. Okay, wie witzig.
Das ist ja geil.
Ein dreifaches Klingeln.
Ja.
Mensch.
Grandios.
Das hat man noch nicht in der Konstellation, glaube ich.
Das ist auf jeden Fall witzig, ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie weit wir hier abweichen. Ich weiß gar nicht mehr, bei dir habe ich eine 7 gesagt, glaube ich.
Mhm. Ja.
Ja gut, halber Punkt. Bei Lee war ich irgendwas mit 5.
Ja, du warst bei 5, ich war bei 5.
Ihr habt mich beide bei 5 gesehen, ja.
Oh, okay.
Ja, da dachte ich, dass du dich eher mit der Inszenierung schwer tust.
Dachte ich auch, ja. Ich dachte, dass er zwar ein paar Momente recht witzig oder skurril fand oder samplewürdig, aber insgesamt würdest du den Film wahrscheinlich nicht groß bewerten.
Ja. Naja, die ist dann doch ein Cineast, wa?
Cineast, ja. Versöhnlich würde ich das mal nennen, an der Stelle.
Alright. So, hey, jetzt Dave, oder nicht?
Bin ich an der Reihe, wa?
Mhm. Ja.
Ja, ihr wisst ja, ich kämpfe mich ja immer wieder durch auch viel neues Zeug, gucke ungefiltert einfach irgendeinen Stoff, der frisch rausgekommen ist. Und so einen Film habe ich mitgebracht, Alter, der mich letztendlich aber sehr positiv überrascht hat. Und ich ihn demnach wert finde, ihn hier zu bringen. 9 Days aus dem Jahr 2020. Mhm. Habt ihr was von dem zufällig gehört?
Boah, ja. Frag mich aber nicht mehr was.
Okay. Er scheint so irgendwie so ein Corona-Opfer nämlich noch gewesen zu sein. Ja, wie gesagt, produziert 2020. Regiert, geführt Edson Oda. Den kannte ich null. Würde mich auch überraschen, wenn ihr den kennt, weil er davor auch nur mehrere Kurzfilme gemacht hat und hiermit sein Langfilmdebüt gegeben hat. Der hat auch gleich das Drehbuch geschrieben. Dem Film lag ein Budget von 10 Millionen Euro, Dollar zugrunde, was man auch ja nachvollziehen kann. Hat also seine Premiere dann auf dem Sundance Film Festival im Januar 2020 gehabt. Und dann sollte der halt auf dem nächsten Festival im März 2020 laufen. Und dann ging ja bekanntermaßen Corona-Lockdown los. Und dann hat das halt wahnsinnig schwer gehabt. 2021 dann seinen offiziellen Kinostart. Und da hat er halt insgesamt weltweit so eine knappe Million lediglich eingespielt. Mhm. Und weil ich halt die Vermutung habe, dass er dann eben auch nicht im Streaming-Markt oder auf dem Heimkinomarkt jetzt groß noch was reinspielt, ist mir so ein kleines Anliegen, auch hier so ein bisschen Werbung für den Film zu machen. Weil der lohnt sich. Mhm. Genau. fängt erstmal ein bisschen abgefahren an mit Kamerafahrt auf so eine Wüstenlandschaft. Letztlich haben die den meisten Teil in Utah gedreht, also hier eine von diesen Salzwüsten. Und da sieht man halt so ein Holzhaus zu stehen. Und kurz danach kommen dann eigentlich die beiden Protagonisten an den Start. Winston Duke spielt Will. Winston Duke, den kennen sicherlich viele als M'Baku aus dem Marvel-Universum. Der spielt bei Black Panther oder Avengers Infinity War zum Beispiel mit. Und der hat einen Job als sogenannter Interviewer. Und man sieht dann halt ihn erstmal vor vielen, vielen Monitoren, die in diesem Haus in so Räumen installiert sind und verschiedene Aufnahmen. Man kann es nicht wirklich deuten, was da genau der Kontext ist. Die zieht er sich halt rein und macht sich zwischendurch immer wieder irgendwelche Notizen. Und kurz darauf kommt sein Kompagnon Q an den Start, der von Benedict Wong gespielt wird. Noch gleichnamig einer. Wong, auch aus Marvel-Universum.
Noch einer aus Marvel.
Doctor Strange und so weiter. der dessen Bewerter sozusagen spielt. Und nach trudeln halt sowas wie Kandidaten ein, die wie so eine Art Bewerbungsgespräch führen mit eben Will. Und man aber nicht so weiß, wofür haben die sich jetzt beworben? Was soll das Ganze auch vor allem, weil Will denen so fiktive Situationen präsentiert und halt erwartet, dass sie eine Haltung dann haben und eine klare Meinung dazu äußern. Also eine fiktive Situation ist, dass er sie damit konfrontiert, dass sie eben Elternteil eines 11-jährigen sehr intelligenten, aber auch sehr aufsässigen Sohn sind und im KZ halt sind. Und der Sohn versucht eben aus dem KZ zu fliehen, wird dabei erwischt und der Lagervorsteher will den dann halt erhängen und konfrontiert dann die interviewte Person. Wie würdest du reagieren? Ja? Entweder ziehst den Stuhl weg und dein Sohn ist tot oder eben nicht und dann gehen halt alle aus dem Lager drauf. Und das macht er dann eben auch sehr intensiv mit erhobener Stimme, um da eben möglichst schnell auch irgendwie eine Meinung halt herauszuprovozieren. Und das steigert sich dann
aber
quasi
immer mehr. Aber sind das immer so Entweder-Oder-Geschichten?
Nee, das kann dann auch, also letztendlich werden die dann
aber die Antworten
für irgendwas
werden vorgegeben.
Ausgewählt. Nee, die können frei einfach antworten und Will macht sich dann einfach nur Notizen, ohne dann eine Bewertung abzugeben, sondern ist eher der Beobachter, Interviewer und Beobachter und macht sich Notizen. Aber wie gesagt, man weiß halt nicht, was da so der Hintergrund des Ganzen ist. Mhm. Die Kandidaten kennt man auch wahrscheinlich teilweise. Bill Skarsgård, also einer der Söhne von Stellan, den man als Pennywise aus der neuen S-Verfilmung kennt oder auch hier wieder Marvel, ja, Deadpool 2 hat eine Rolle gehabt. Mhm. Spielt einen der Kandidaten oder Bewerber. Dann spielt David Rysdahl mit der mit Zazie Beetz seit 2000, also letztem Jahr verheiratet ist und die hier auch mitmacht. Die kennt man.
Ach, ja, man kennt ja sonst eher sie. Ihr Mann ist auch dabei.
Der ist auch dabei und sie halt auch. Sie tritt aber als eine der letzten Kandidatinnen halt erstmal auf und antwortet so ganz anders. Beziehungsweise dreht halt, versucht immer wieder die Interviewsituation umzudrehen, indem sie halt den Interviewer fragt, ja, wie kann ich denn diese Prämisse jetzt sozusagen verstehen und wovon kann ich ausgehen und so weiter. Und kurz danach dann Kyo als eben der Bewerter sagt, für ihn ist es ein sehr starker Charakter und sich so, ja, der Weg ebnet, den Film dahin zu leiten, worum es letztendlich geht. Und hier will ich auch gar nicht weiter erzählen. Also es, letztendlich, die Kandidaten wohnen dann halt in dieser Wüste, was auch eigentlich wie eine Art Paralleluniversum so präsentiert wird. Und sind dazu verdonnert, 9 Tage lang verschiedenes Videomaterial sich zu geben, um dann halt anschließend von Will interviewt zu werden und eben nach der Interpretation oder ihrer Haltung dann gefragt werden. Es spitzt sich halt immer quasi weiter zu. Und was letztendlich dahinter steht, will ich halt hier nicht verraten. Sonst würde ich da einiges vom Film vorwegnehmen. Ich kann nur so viel verraten. Letztendlich ist es ein sehr philosophischer Film. Geht letztendlich hier auch um die Präexistenzlehre. Und ja, hat mich halt echt gefesselt, weil ich so 0 Erwartungen hatte, auch gar nicht mich groß auseinandergesetzt hat, wer da mitspielt. Und die das auch schon echt alle zusammen ziemlich stark rüberbringen, so als Thema.
Und war das für dich in der Auflösung befriedigend?
Ja.
Für das, was sie hier aufmachen, mit diesem Warum wird das da gemacht und
so? Ja.
Okay.
Und auch nicht, also der, man hat irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, okay, der wird jetzt in diese Richtung oder so gehen, sondern das cool erzählt.
Na, ich hab Bock. Klingt cool.
Ja, ich habe den gesehen und dachte, okay, also Lee wird damit auf jeden Fall was anfangen können, aber ich glaube auch Guess,
klingt gut,
der
ja.
wird dem was abgewinnen können.
Klingt echt gut. Abgefahrenes Paar, Alter, die beiden. Dieser David Rysdahl und
ja, ne? Beetz, hatte ich auch erst hier recherchiert. Ja, voll. Ich dachte, okay, vielleicht hier bei dem Film irgendwie zusammengekommen.
Aber, aber der ist cool, Alter. Der war ja jetzt gerade in der letzten Staffel Fargo war er der Mann der Protagonistin. Ah, also schon auch eine geile Rolle gespielt. Da. Der ist gut.
Glaube ich.
Jo, also nein, der ist Werbetrommel hiermit gerührt. Wird zu den Punkten kommen. Bei IMDb gibt es eine 6,8. Der Metascore ist ein bisschen versöhnlicher, liegt bei 72. Die Letterboxd-Community noch etwas versöhnlicher, bei 3,8 von 5. Das dürfte mich raten.
Machen wir auf die Watchlist. Dank Dave.
So, Guess muss anfangen.
8,5 würde ich sagen.
Ich bin bei einer 8 gelandet.
Bei einer 8.
Bei einer 8.
Halb miese für uns. Gut. Dann der nächste gemeinsame Film.
Ja.
Ja, aber nein, der ist cool. Also werde ich mir angucken.
Cool.
Dann reden wir jetzt über das Regie- und Drehbuch. Regiedebüt von Christopher Nolan. Also der hat ja auch das Drehbuch geschrieben, wieder in Unisono.
Ja, hat ja auch Kamera gemacht und produziert und.
Ja, Following aus dem Jahr 1998.
Oder im deutschen Verleih Following, eine blutige Falle.
Wirklich, ja.
Siehste, ich habe noch nach deutschen Titeln recherchiert, den habe ich nicht gefunden.
Ah ja, ich habe die DVD jetzt zu Hause.
Da steht das
drauf. Und da ist es drauf.
Wow.
Mhm. Ja, richtig wow. Und Zitat aus der BZ, ein Meisterwerk.
Oh, na wenn die BZ das sagt.
Mhm. Okay.
Dann raten wir mal.
Ja, wer fängt an?
Ich fange gerne an. Ich habe mir Classic Dave mit einer 8 notiert und Lee mit einer 7,5.
Dave?
Ich sag, ihr seid beide bei einer 8.
Okay. Ich sag, ihr seid beide bei 7,5.
Alright. Grüße an Zero Famous. Von ihm ist dieser Auftragsfilm aus diesem Monat.
Mhm.
Und der hat uns den beigetragen und
Achso, shit, siehst du, ich wollte eigentlich fragen im Vorfeld, ob ihr den schon mal gesehen habt.
Ich hatte ihn gesehen.
Du hattest ihn schon gesehen? Okay.
Wir hatten das hier schon in dem Podcast. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, von dir wusste ich es, aber von Dave wusste
ich es. Ja, ich habe den irgendwann mal, ich glaube, nach Dark Knight mir gegeben.
Du hast den ja gepickt, muss man an der Stelle sagen, aus dem Auftragsportfolio, das du gesagt hast.
Ja, genau.
Following würdest du gerne machen.
Mochte und den Rocker. Und konnte mich jetzt nicht mehr so top an den Film erinnern und dachte mir, ja Mann, Auffrischung, auf den hast du Bock. Vor allem, weil Chris Nolan ja frisch den Oscar als Regisseur gewonnen hat. Wäre es doch mal nett.
Ist schon ganz cool, so ein Frühwerk zu sehen und zwischen Following und dem Mammutprojekt Oppenheimer hat sich ein bisschen was getan.
Ja, aber es gibt eben, also nicht nur, er hat ihn ja nicht nur als Regisseur bekommen, sondern auch als Produzent.
Ja, genau.
Und eben auch seine Frau Emma Thomas, die schon diesen Film hier produziert hat. Insofern schließt sich da der Kreis ein bisschen, ja. Die sind seit 97 verheiratet und die hat die meisten seiner Filme produziert. Schon fand ich sehr sympathisch, also bei den Oscars meinte Producer of most of my movies and all of my children. Emma Thomas, großartig.
Ja, apropos Familie, habt ihr auch gesehen, wer da hier alles mitmacht?
Ja, ja, der Onkel.
Genau, der Onkel, der dann auch später bei Batman Begins und Dark Knight Rises und
Dunkirk. Den Hauptdarsteller hat er immer wieder eingesetzt.
John Nolan.
Ja. Genau.
Ja, dann, aber der Hauptdarsteller, ja, aber mit dem ist er nicht verwandt.
Nee, aber also die Loyalität geht ja nicht nur der Verwandtschaft, sondern ist allgemein.
Nein, aber er meinte halt apropos Familie.
Genau. Ach so. Ja, ansonsten hat sein Vater, Brandon Nolan, noch so eine kleine Nebenrolle irgendwo. Ich vermute eine, der irgendwo im Restaurant sitzt. Sein jüngerer Bruder, ja, der ist beim Grip.
Ja, ist ein Familienprojekt, ja, aber Mann, logisch, voll. Also weil quasi kein Budget, $6,000 hat das Ganze gekostet.
$6,000, Alter.
Und der Maximum.
Und haben sie halt über Jahre gedreht, weil das immer wieder so an den Wochenenden, wenn alle Zeit haben, konnten sie mal ein bisschen wieder was drehen und deswegen hat sich das logischerweise hingezogen. Weil unterm Strich geht er dann doch 1 Stunde und 9 Minuten.
Ja, und die hatten alle reguläre Jobs, die haben teilweise ihre eigenen Klamotten da benutzt, die haben in den eigenen Wohnungen gedreht von den Leuten und von Nolan selbst und so.
Nee, geht ja, also mit dem Budget geht das alles nicht anders.
Klar,
kriegst logisch. Du ja keine Wohnung für die Kohle.
Und der Film ist in Schwarz-Weiß, muss man an der Stelle nochmal sagen, so was den Look angeht.
Ja.
Und dann fasse ich mal die Story zusammen. Also der Hauptcharakter hört auf den Namen Bill und Bill ist ein Autor. Bisher recht erfolglos unterwegs, aber dann fängt er an, einerseits wegen Inspiration, andererseits auch wegen seiner eigenen Faszination, fängt er an, wildfremden Leuten zu folgen, um zu erfahren, was die Leute machen, wo sie hingehen, welchen Job sie haben. Der beschreibt das so ein bisschen als, wenn du im Fußballstadion sitzt und dein Blick schweift so über die Tribünen, dann fixierst du eine bestimmte Person und fragst dich, okay, was macht diese Person eigentlich oder was steckt hinter ihr, was hat die für ein Leben gehabt und bei ihm geht das so weit, dass er das dann auch erfahren will, indem man den Leuten dann unauffällig folgt und hat sich da so ein paar Regeln aufgesetzt, zum Beispiel, dass er nie eine Person zweimal folgt, dass er, wenn er dann erfährt, wo die Person wohnt, dass er dann davon ablässt und dann jemand anders folgt und so. Und hat sich selbst da so ein bisschen so Regeln aufgesetzt, dass er da nicht übertreibt. Und natürlich geht dann im Film die Sache meistens bergab, wenn man irgendwelche Regeln bricht, die man sich selber irgendwie vorgelegt hat.
Ich fand's auch schon sehr geil, wie er teilweise den Leuten folgt, so voll detektivmäßig so schnell abgetaucht.
Ja. Jedenfalls eines Tages folgt er einem Typen mit einer Tasche. Der Typ heißt Cobb und der setzt sich in einen Café, trinkt da irgendwie seinen Kakao in der Ecke und unser Kumpel Bill setzt sich auch in diesen Café hin, tut so, als wenn er Zeitung liest und checkt dann diesen Cobb ab. Und Cobb hat aber gecheckt, dass der Typ ihm die ganze Zeit folgt. Und setzt sich dann zu ihm rüber an den Tisch und sagt, okay, Digga, jetzt mal Butter bei die Fische. Wieso läufst du mir eigentlich die ganze Zeit hinterher? Und er profilt ihn ganz gut in diesem Moment, weil er sagt so, warte mal, okay, bist du das, bist du das, bist du vielleicht ein Schriftsteller? So, weißt du, und er merkt dann irgendwie eine Reaktion von ihm, okay, der ist schon ganz nah dran. Du schreibst, okay, gut, alles klar. Und Bill ist erstmal ein bisschen verunsichert wegen der Direktheit und so, dass er erwischt worden ist und weiß erstmal nicht so richtig, was er sagen will. Verstrickt sich so ein bisschen Notlügen, aber weiß jetzt nicht so richtig, wie er ihm jetzt entgegnet. Und dann sagt der Typ, pass auf, du willst mehr über mich erfahren? Komm mal mit. Und dann stellt sich raus, dass Cobb in leere Wohnungen einbricht. Der recherchiert vorher einigermaßen, ob da jemand zu Hause ist, prüft natürlich, ob jemand zu Hause ist, indem er klingelt und jemand das checkt. guckt dann, ob da vielleicht Schlüssel sind, wo man reinkommt und dann...
genau, also nicht leere Wohnungen, sondern verlassene.
Verlassene Wohnungen, die gerade im Urlaub sind oder gerade nicht da sind oder zu Hause auf Arbeit oder so. Das heißt, er checkt es schon aus, dass sie nicht jetzt in jedem Moment da auftauchen könnten, die Mieter. Und dann gehen die in die Wohnung rein und ja, der trinkt dort vom Wein halt so wie bei Goldlöckchen und den drei Bären und guckt sich da so ein bisschen um und schnüffelt so ein bisschen rum und nimmt dann auch immer wieder was mit. Also so CDs, Fotos, jetzt keine Wertgegenstände, ab und zu auch mal Höschen und so bei irgendwelchen Damen. Und bald ist Bill dann regelmäßig auf Diebestour mit besagten Cobb. Mhm.
Wobei Cobb, glaube ich, der die Intention ja hat, möglichst eine Unsicherheit bei den Wohnungsbewohnern ja hervorzurufen. Das ist ja, glaube ich, seine Intention.
Genau. Ja. Das war ja auch Nolans, glaube ich, Idee, weil er sich gefragt hat, so bei ihm wurde eingebrochen, glaube ich, zu Hause. Mhm. Und dann hat er sich gefragt, okay, wie ist das als Einbrecher, wenn man so in persönlichen Gegenständen rumsucht, weißt du, und irgendwelche Fotos sieht, wie fühlt man sich da, was denkt man da? Und daraus hat er dann diese Story gesponnen. Mhm. Ja, die Frage ist, wie weit erzählen wir jetzt hier? Also es gibt natürlich noch eine junge Frau, die eine Rolle spielt im Laufe des Films.
Ich denke, von der können wir noch erzählen, denk oder? Denke ich
auch, ja. Die kannst du auf jeden Fall noch erzählen.
Ja, also bei diesen Einbrüchen gibt es eine junge Dame, die ist, was macht die?
Nee, sie brechen in die Wohnung von dieser Dame ein. Das erkennt Bill darüber, weil von ihr sehr viele Fotos rumstehen und Cobb halt sagt, naja, die scheint sehr eitel zu sein. Und gemessen an diesen Fotos und an ihren Sachen interessiert sich Bill für sie und verfolgt sie dann und lernt sie auf dem Weg kennen.
Genau. Ja, und dann erfahren wir natürlich auch ihre Hintergrundgeschichte, weil sie ist zu diesem Zeitpunkt liiert mit jemandem, der eher auf der kriminellen Seite des Gesetzes steht.
Mhm.
Und auch der 90er Nolan erzählt das Ganze nicht wirklich chronologisch, sondern springt auch mal vor und zurück. Das heißt, wir sehen an einer Stelle...
Wieso auch der 90er Nolan?
Naja, weil er das ja später auch immer gerne gemacht hat. So dieses
also am prägnantesten ist es ja bei Memento, glaube ich.
Da ist es sehr prägnant,
was noch 90er ist, oder?
Ja.
2000.
Ah ja?
Mhm.
Und aber wann hat er das später noch? Du meinst, weil wir sowas wie Inception oder was, wo es unterschiedliche Traum
gibt? Naja, also so Oppenheimer und Tenet und so, das spielt ja schon Zeit immer eine Rolle. Und ich glaube, dass da auch öfter mal, also gerade bei Oppenheimer gibt es ja auch keine chronologischen Zeitsprünge, sondern da wechseln, glaube ich, auch die.
Ja, aber ich finde, bei sowas wie Tenet und Inception, finde ich, gibt es die Handlung eben her, während bei Memento das eher das Thema ist, dass, dass sein Gedächtnisverlust, glaube ich, so ein bisschen eine Rechtfertigung dafür ist, dass wir das quasi rückwärts sehen.
Ja.
Hier erschließt sich mir der Sinn nicht.
Ja, hier wäre es nicht notwendig.
Hier ist es...
Ist eine Spielerei.
Ja.
Es gibt ja lustigerweise auch auf der Criterion-DVD und auch auf der deutschen DVD dann eine Fassung, wo es eben chronologisch...
Ach, wie bei Memento. Ja. Ach echt, ja. Okay, das ist ja witzig. Ja, weil an einer Stelle ist seine Fresse komplett demoliert und wir haben zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erfahren, was da passiert ist. Und dann
er sieht auch anders aus plötzlich.
Er sieht auch anders aus.
Kurze Haare.
Genau, und dann erfahren wir erst im Laufe der weiteren Handlung, was da letztendlich passiert ist, was dazu geführt hat, dass er eine demolierte Fresse und kurze Haare hat und so. Und so eine Momente. Und davon gibt es halt mehrere in diesem Film. Ja, wie fandet ihr es?
Ja, der springt dann schon oft, ne? Was stand irgendwie?
Ja, da stand eine Zahl von
31 Mal. Und das bei knapp über einer Stunde. Schon einiges.
Ja, 69. 69 und, Minuten geht der Film.
Ja, das ist der Film, der in der Criterion Collection ist. Jetzt haben wir ihn endlich. Ja, so wie jetzt mal nach einer Erstsichtung. Wie fandst du das?
Also von der Story schon recht unterhaltsam und eigentlich ganz clever. Und ist auch ein beachtliches Debüt, was die Story angeht. Aber durch diesen Billo-Look und so fand ich es ein bisschen aufgeblasen und teilweise ehrlich gesagt langweilig an manchen Stellen. Also die 69 Minuten haben sich bei mir auch ein bisschen gezogen, dass ich gesagt habe, wäre vielleicht für so einen 30 Minuten, wäre das wieder ein guter Stoff oder ein guter Film, aber so fand ich das eine nette Fingerübung von einem Regisseur, der später sehr krasse Filme gemacht hat, aber der hat mich jetzt noch nicht so mega umgehauen, so würde ich es mal formulieren.
Mhm.
Da wäre ich. Der ist okay.
Mhm.
Wie ging es euch?
Ich mag den. Ich mag den nach der Erstsichtung. Ist mir jetzt natürlich sofort das Batman-Logo an der Tür ins Auge gesprungen, weil ich den irgendwo zeitnah, wie gesagt, nach, ich glaube, Dark Knight war das, gesehen hatte. Und jetzt beim Zweitgucken mir dann eher noch weitere Referenzen dann aufgefallen sind. Der Shining,
ja, total viel.
Shining, Trainspotting.
Mhm.
Aber geil ist auch, dass er Sachen aus Following dann in seinen späteren Film eingesetzt hat, weil Leonardo DiCaprio war ja auch ein Dieb bei Inception. Ja.
Hieß auch Cobb.
Hieß auch Cobb, genau wie unser Dieb hier in Following. Also so eine Sache. Und die Uhr ist wohl dieselbe wie bei. Ja, und dann hat er so ein paar Sachen gemacht, die er später immer wieder eingestreut hat. Das ist schon ganz witzig.
Ja, und ich finde halt schon auch sehr spannend daran, dass Nolan ja selber nicht Film studiert hat.
Ja, genau.
Also das, und ja auch der Herr, der Korb spielt, Alex Haas, sein einziger Film, der hat eigentlich Architektur studiert, währenddessen Theater gespielt. Darüber hat ihn Nolan gefunden. Dann haben die diesen Film zusammen gedreht. Der hat danach nie wieder was vor der Kamera gemacht. Der ist Architekt.
Finde ich voll schade, Alter.
Find ja, ist eigentlich ein kerniger Typ, finde ich auch. Ja. Und ich meine, auch Jeremy Theobald, der diesen Protagonisten spielt, also du hast ja gesagt, Nolan hat den immer wieder eingesetzt.
Aber klein,
Alter, das sind ja wie viele Rollen, bei dem einfach nur The Man oder The Waiter oder sowas heißen. Also selbst hier heißt er ja nicht Bill als Charakter, sondern The Young Man. Mhm. Und deswegen diese 16 Credits, das sind schon wirklich krasse Mini-Rollen und dann eben auch in Nolans Film. Aber ja, ich glaube, die größte Karriere hat tatsächlich die hier The Blonde spielt, Lucy Russell gemacht. Weil die 84 Credits macht sehr viel Serie.
Mhm. Bei Andor hat sie mitgespielt.
Mhm. Na. Ja, ja, eben auch große Sachen. Also die hat schon, die ist ganz gut dabei.
Ja,
okay, und du findest den immer, noch cool.
Für mich hat er gut funktioniert.
Ah, das ist so krass, weil ich glaube, als ich den damals gesehen habe, war ich so bei der Meinung, wie Guest sie jetzt anscheinend hat. So, ich fand den ganz okay und ich habe erkannt, ja gut, das ist halt irgendwie, weil ich habe den natürlich auch erst nach Memento war das allerdings.
Okay.
Habe ich den gesehen. Und dann fand ich den natürlich deutlich schlechter als Memento, weil Memento mich so Mörder geflasht hat und ich das so krass fand. Und war dann so ein bisschen enttäuscht und dachte so, ja, okay, aber als so ein kleiner Film irgendwie ganz
ist okay.
Geht schon irgendwie. Mhm. Und jetzt bei so einer zweiten Sichtung ist das Ding nahezu komplett in sich zusammengefallen, weil ich halt eben zum einen diese Erkenntnis darüber, dass das halt einfach nur eine Spielerei ist, die gar nichts zur Handlung beiträgt, dass es so zerhackt ist.
Okay, ja. Und gut, da weiß ich ja mittlerweile, dass du dich damit schwer tust, weil es eben nichts Wichtiges ist, was dazu beiträgt.
Nee, es ist halt ein Effekt, der aber nach dem ersten Mal eben schon verpufft ist. Und ich bei einer zweiten Sichtung hat mir das mal so gar nichts gegeben, eher genervt. Und ich finde, das, was sonst so bleibt, ist nicht viel. Wirklich, weil ich finde auch nicht, dass der gut aussieht. Und ich bin dabei, Guess, ich finde den sogar über weite Strecken hart langweilig. Also, ist echt krass. So, der ist bei mir jetzt schon nochmal deutlich gesunken, so in der Meinung.
Ja, so ähnlich wie bei Mysterious Skin. Der hat einzelne Momente oder einzelne Szenen, die eigentlich ganz cool sind und ein paar Dialoge, die ganz gut geschrieben worden sind. Aber insgesamt hat er auch eine Menge Leerlauf.
Ich fand halt die Story ziemlich cool. Und ich kannte da nichts Vergleichbares zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe.
Ja, weil letztendlich so, also dieser Aufhänger mit dem Following, womit der Film einsteigt, das fand ich auch ganz interessant, weil ich erwische mich ja selber, dass ich in der U-Bahn sitze und da sitzt eine alte Frau, weißt du, mir gegenüber und dann, was ist denn jetzt los?
Nichts.
Und dann überlege ich tatsächlich, was sie für ein Leben.
Was ist jetzt los?
Da überlege ich, was sie für ein Leben geführt hat und was sie bis jetzt erlebt hat, weißt du, dass du so alles.
Also ich dachte, du wolltest sie verfolgen.
Nein, bei mir ging es halt nicht über diese Gedanken hinaus, aber ich weiß genau, wie dieser Typ tickt in diesem Film.
Ja, das, und ich finde das auch schön, wie der damit ansteckt, weil das hast du, glaube ich, gar nicht erzählt, weil das ist ja im Gespräch mit einem Polizisten.
Stimmt.
Er erzählt einem älteren Mann, der offensichtlich Polizist ist, was er da gemacht hat und warum er Leuten folgt. Und er erzählt uns dann das, was wir anschließend sehen. Dieser Blickwinkel, das wird ja auch nochmal so ein bisschen thematisiert. Aber eben, ich finde, es sind für mich alles Dinge, die nach einer Einmalsichtung irgendwie halt lame sind.
Naja, und diese interessante Prämisse mit dem Verfolgen von irgendwelchen wildfremden Menschen, die wird ja fallen gelassen.
Genau.
In dem Moment, wenn er Cobb kennenlernt, dann spielt das ja keine Rolle mehr. Ja. Sondern dann geht es um was anderes. Und das fand ich halt auch schade.
Ja, und da finde ich...
Ja, wobei es halt eine neue Grundprämisse halt gibt. Ne? Cobb hat ja den Ansatz, Sachen in der Wohnung so zu verändern, dass da halt zumindest subtil bei den Leuten irgendwie was verändert wird. Klar. Und eine Unsicherheit entsteht. Und dieser Grundprämisse schließt er sich ja dann an.
Nee, aber das hatte halt nichts mehr mit Following zu tun.
Nee, das hat
das stimmt, wenn du rein vom anderes, Titel her anderes, gehst. Klar.
Anderer Fetisch.
Ja, und es ist schade, weil er ja mit der Erklärung des Following einsteigt.
Mhm. Der Film heißt
diese Off-Erzählung. Er sagt ja, das, was er da macht, er nennt es Following.
Da dachte ich halt so nach 5 Minuten, okay, ist interessant.
Man will jetzt hier nicht spoilern, wenn man halt das vom Ergebnis her dann weiß, kann man ja trotzdem immer noch was zum Filmtitel her ableiten.
Ja, gut, okay.
Der Dave.
Ja, fair enough. Also wenn dir das hier jetzt auch nochmal Spaß gemacht hat,
ja.
Ist ja cool. für mich hat er dann doch irgendwie hart eingebüßt.
Hat verloren, ja.
Ja.
Ich bin dann so bei dem okay, was du meintest, also.
Mhm.
Nicht jetzt kein perfektes Debüt, aber ein okayes.
Und ist Rated R, warum auch immer, das weiß ich nicht so richtig.
Ja gut, eventuell wegen der Gewalt, die zwar im Off stattfindet, aber es wird ja schon, gibt ja schon eine Leiche hier.
Okay.
Die bearbeitet wird. Vielleicht deswegen.
Mhm. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Nö.
Nee, wie gesagt, 69 Minuten, auch wieder hier. Ein recht kurzer Auftragsfilm. Grüße an Zero Famous.
Mhm. Weißt du denn, wie er zu dem Film steht?
Auch das können wir wieder recherchieren und nachgucken.
Okay. Ich guck so lange mal, warum der... You're never alone ist die Tagline. Ich guck mal kurz, warum der hier so ein Rating bekommen hat. Weil Sex and Nudity ist grün, also mild. Violence and gore moderate. A character's fingers and head are smashed in with a hammer off screen. Two men fight, one is knocked out with a hammer. This is in silhouette, we see mild blood. A brief fight between two men results in a bloody nose. Ja, gut. Dann profanity moderate. Cunt is used once. 34 uses of fuck.
Mm.
Und dann nochmal alcohol, drugs and smoking mild. Frightening intense scenes mild. Also das. Darauf beschränkt sich das. Hm. Auf drei gewalttätige Szenen und 34 Fuck.
Hm.
Das reicht schon für ein A-Rating. Ja, Deutschland ab 16, Brasilien ab 10.
Okay. Die sind ein bisschen abgehärtet, die Jungs.
Sie sehen das entspannter ja. In Brasilien. Was habt ihr euch denn so, ey?
Vielleicht ist ja Fuck auf Portugiesisch irgendein ganz freundliches Wort.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Also Zero ist bei einer 3,5.
Mhm.
Wer hier ganz vorne dabei ist mit 4,5 Sternen, ist die Wanderhure. Unser Azubi Dennis.
Ach, Dennis feiert den so, ja?
4,5 Sterne von ihm, ja.
Weißt du warum? Also hat er was zugeschrieben dann?
Hat aber ein Herz noch mit dazu.
Oha.
Ist noch ein Herz mit drin.
Na dann.
Was ist da los?
Vielleicht ist er auch gar nicht bei anderen Podcastern, sondern folgt in dem Moment auch anderen.
Erkläre dich, Dennis.
Wo bist du gerade?
Ja, wäre echt mal interessant zu wissen. Ja. Was da los ist.
Klär uns auf, wenn der Film gepostet wird. Otto wieder bei 2 Sternen. Er verhalten unterwegs, wie so oft. Immer wieder geil.
Okay.
Ja.
Ja. Jetzt, wo sind wir gelandet? Oder haben wir die anderen Punkte schon vorgelesen?
Noch nicht.
Noch nicht, nee.
Nee.
IMDb 7,5, Metascores bei 60 und Letterboxd bei einer 3,5. Ich habe ihm noch eine 6,5 gegeben.
Mhm. Bei mir hat Lee eine Punktlandung hingelegt. 7,5.
7,5 sind es, okay.
So. Ich bin bei 4.
4 Punkte. Ei, ei, ei.
Ei, ei.
Oh je.
Da ist es wieder.
Ich sag's dir. Da.
Ich sag's dir.
Da geht's
was,
wieder.
Was willst du da sagen, Alter?
Da geht's wieder rapide bergab.
Genau das.
Warum haben wir nicht nach deiner Erstsichtung den Podcast schon gemacht? Weil ich punktemäßig ein bisschen besser
unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Aber bin ich definitiv so in deiner Region.
Hm. Sollen wir noch klingen für damals?
Nee, lass mal.
Für damals, für gute alte Zeit.
Nee, genau.
Kannst du klingeln für Otto und Lee.
Ach, stimmt.
Ja. Weiß man nicht, wegen dem halben Punkt, wo er genau auf einer 10er-Skala sein.
Also Otto, wo bist du genau gelandet? Das müssen wir jetzt wissen.
Auch du schreibst in die Kommentare. Erkläre dich. Erklärt euch alle. Jo, das zu Following. Aber war trotzdem interessant, natürlich dieses Frühwerk von Nolan mal zu sehen. Das war ja schon eine Lücke. Also ich will ja schon irgendwie so die Langfilm-Debüts will ich ja schon alle sehen. Ich habe ja auch von Spielberg Sugarland Express habe ich auch erst dieses Jahr gesehen und so.
Ah ja.
Ist schon ganz interessant, das aufzuholen.
Dafür Duell kanntest du schon, wa?
Duell kannte ich schon, genau. Mhm. Dabei, genau, aber das war ein Fernsehfilm, aber Sugarland Express war ja sein erster Kinofilm. Ja. Dann habe ich von Paul Thomas Anderson diesen Film mal nachgeholt, den Lee hier mal rezensiert hat, den ersten.
Mhm.
Wie hieß er nochmal? Da war irgend so ein Bundesstaat im Titel. Weißt du, wie der hieß? Lee?
Was?
Der Film von PTA? Der erste? Was mit Nevada oder so?
Ohio? Nee.
Bayern?
Wanne Eickel.
Okay.
Oh Mann, ey.
Dünn. Nice. Also auf jeden Fall nicht sein bekanntester Film. Ich habe schon den Titel vergessen.
Nevada war doch ein anderer Film.
Nee, der Titel ist auch ein bisschen länger.
Ja.
Ich gucke.
Guck mal nach.
Der hat vor allem auch noch einen zweiten. Das ist ja das, der hat doch noch... Auf Deutsch sowieso nochmal einen ganz anderen Titel, aber der hatte doch auch nochmal einen anderen Verleihtitel dann, oder nicht? Da war doch irgendwas.
Ja, möglich. Irgendwas war da.
Guck doch einfach mal nach, Mensch.
Schön wieder Halbwissen. Ja, Dave ist ja heute da, um zu korrigieren. Insofern, der macht das schon.
Na, Last Exit Reno war sein.
Last Exit
Reno. Genau. Und jetzt guck mal, wie der noch heißt, bitte.
Un momento. Wir überbrücken diese Pause. Sydney heißt der. Ist er im Original?
Was?
Sydney?
Sydney?
Den Titel habe ich noch nie gehört.
Originaltitel ist Sydney.
Huh. Okay, da wäre ich ja nie drauf gekommen.
Nee. Ey, kick mal, wie er noch so heißt, wa?
Last Exit Reno, ja, stimmt.
Auch bekannt als Heartache.
Ach, Heartache, den habe ich gesucht.
Da ist er. Das war der Alternativtitel, stimmt. Gut, ich mach doch mal, bevor hier alles zum Stillstand kommt.
Ja, 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 ich habe jetzt, muss auch nur rechnen jetzt. Das ist auf jeden Fall abenteuerlich. Hier, wieder mal.
Wird einen Zwischenstand mal von dir geben, oder?
Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Ja, Gess und ich, meinst, weit abgehängt.
Ja, die Runde hat natürlich schon ein bisschen reingehauen für euch jetzt.
Ein bisschen.
Ja.
Na gut, dann mache ich weiter. Ohne Zwischenstand.
Jetzt eben. Jetzt kannst du ja erstmal nicht daneben hauen.
Jetzt kann ich erstmal nicht daneben hauen. Jetzt müsst ihr erstmal raten. Ihr könnt es daneben hauen. Hab natürlich überlegt, wenn Classic Dave am Start ist, okay, wie mache ich am besten den Classic Dave, wenn er schon am Start ist?
Mhm.
Und ich weiß, dass Classic Dave ja die Stephen King-Reihe durchzieht, immer wieder von Zeit zu Zeit.
Ach guck mal, jetzt mit Gewalt will er irgendwo dazwischen gerieschen.
Und ich habe einen Film gefunden, den er noch nicht gelockt hat. Und deswegen dachte ich, okay, perfekt. Den mache ich.
Wie assi, ey.
Ich habe ja voll viele noch gar nicht gelockt, die ich aber trotzdem schon gesehen habe.
Ich kann auch sein, dass du den gesehen hast. Aber egal, ich rede den jetzt trotzdem weg.
Ist ein Stephen King-Film, ja?
Ist ein Stephen King-Film.
Wow.
Tickers.
I love it, you try new things.
New Things, ja. Man muss ja auch mal, kann sich ja nicht kampflos hier ergeben.
Mhm.
Aus dem Jahr 1985, der Film heißt Der Werwolf von Tarkham Hills, aka Silver Bullet. Hast du gesehen?
Mhm.
Hast du gesehen. Kennst du ihn? Nicht.
Der Werwolf von was?
Tarkham Hills. Tarkham Mills.
Okay.
Ja.
Ein Ort.
Sagt man nicht.
Warst du noch nie in Tarkham Hills?
Nee.
Sag mir nichts. War bei der Klassenfahrt nicht, nicht eins der Ziele.
Nee, das wär's, ey. Wir suchen so die größten Werwolfstädte.
Hier haben wir die Mühle.
Why not?
Ja.
Und das Sägewerk.
Ist aber auch ein gutes Line-Up, ey. So London, Paris, Tarkham Hills.
Why not, ja.
Die großen, wichtigen Städte halt.
Auf jeden Fall. Der Regisseur dieses Films heißt Daniel Attias. Und das ist sein einziger Langfilm. Der hat nie wieder einen Film gedreht. Aber,
wollte auch mal was Neues ausprobieren.
Ja, ich glaube auch. Aber der hat ausschließlich tatsächlich Serien gedreht. Und zwar Serien, die wirklich groß sind. Und
ach so, der hat dann doch noch weiter Regie geführt.
Er hat richtig viel Regie geführt, aber halt keinen Film mehr.
Okay,
abgesehen. Der hat Folgen von Sopranos inszeniert, der hat Folgen von Deadwood inszeniert, The Wire, Lost, Walking Dead, Homeland, zuletzt hier Lucky Hank hat es hier.
Okay, krass.
Also immer noch aktiv und wirklich für sämtliche Serien, die mir alle was gesagt haben, irgendwie war der für 2-3 Folgen da unterwegs. Und er war der Second Unit Director von E.T.
Okay.
Kann man sich auch mal auf die Flagge schreiben.
Ja. Ja.
Und die Vorlage und das Drehbuch sogar diesmal stammen beide von Stephen King. Das heißt, Stephen King hat auch zu diesem Film sondern nachdem er schon das Buch geschrieben hat, hat er hier auch das Drehbuch verfasst zu dem Film. Und das Buch hieß damals Cycle of the Werewolf, kam 1983 raus. Und das die Originalvorlage dieses Films.
Okay.
Wie lange ist es her, dass du ihn gesehen hast, Dave?
5 Jahre.
Ach, 5 Jahre jetzt?
Mhm.
Okay.
Hab den nicht so damals gesehen, als der rauskam.
Hast du nicht gelockt? Also war auch eine Erstsichtung bei dir, wie bei mir jetzt. Okay,
ja.
Cool.
Hab mir die Blu-ray gekauft. Ich glaube, Kochfilm hat den rausgebracht.
Ja, habt ihr auch.
Genau. Ah ja. Und dann da irgendwann zeitnah geguckt.
Cool. Na, dann weißt du ja, wovon ich hier rede.
Jo.
Also, Mitte der 70er. Wir sind in so einer typischen Stephen King-Kleinstadt namens Tarkham Hills. Jeder kennt sich. Das ist alles sehr beschaulich. Und eine Mordserie zieht sich durch die Stadt. Der Sheriff findet entstellte Leichen und das Ganze findet immer in Vollmondnächten statt, was ein bisschen mysteriös ist. Und der Zuschauer erfährt natürlich sofort, also am deutschen Titel aber aus der POV der Bestie, weil wir sehen relativ weit am Anfang, es handelt sich um einen Werwolf.
Mhm.
Weil wir sehen, dass er Leute zerfetzt und knurrend durch die Gegend läuft und logisch, wir erwarten ja auch einen Werwolf.
Ist das blutig?
Das ist teilweise auch recht explizit, ja, tatsächlich.
Okay.
Ja. Und die Stadtbewohner glauben natürlich an den kranken Serienkiller, der hier irgendwie sein Unwesen treibt.
Mhm.
Es gibt nur einen Jungen natürlich wieder, der heißt Marty. Und Marty kommt der Wahrheit bald auf die Spur, dass es eben kein Mensch ist und kein Serienkiller, sondern dass es sich um einen Werwolf handelt, aber niemand glaubt ihm. Und das Besondere an diesem Hauptcharakter ist, das fand ich schon ganz interessant, Muddy ist gelähmt und sitzt in so einem motorisierten Rollstuhl, der übrigens bald von seinem Säuferonkel ein sehr frisiertes Upgrade erhält im Laufe des Films, wo er dann wirklich auf den Freeway dann rausfährt und so und dann, okay. Also nicht Freeway, aber über so eine Landstraße fährt und da Autos überholt und so. Also so.
Aber er ist nicht die titelgebende Silver Bullet.
Der Titel ist zweideutig zu meinen, weil tatsächlich wird er, wenn er mit seinem Rollstuhl angeholt wird, wird er schon Silver Bullet genannt von seinen Kumpels und so. Ach, da ist so. Wieder die Silver Bullet. Insofern, okay. Das ist schon der Moment, wo dieser Titel fällt. Das ist schon ganz witzig.
Ist ja geil.
Und dann haben wir so Momente, wo zum Beispiel der wütende Mob der Stadt, der sich dann irgendwie in der Bar zusammenrottet, dann Jagd macht auf diesen vermeintlichen Serienkiller. Mhm. Und der Sheriff versucht natürlich, die Massen zu beruhigen, mahnt vor Selbstjustiz. Der Pfarrer versucht, die Autos zu stoppen. Und jetzt geht es darum, diese Mordserie irgendwie zu unterbinden und das Geheimnis dieses Werwolfs zu lüften. Und das ist eigentlich die Story von Silver Bullet, der Werwolf von Tucker Mills. Ich will natürlich nicht alles hier aufdröseln, aber das passiert am Anfang natürlich so ein bisschen so in dieser besten Abzählreim-Manier, dass du erstmal einen gewissen Bodycount hast, der dann Opfer dieses Werwolfs wird. Wie fandst du ihn damals?
Ganz nett.
Ganz nett.
Mhm. Kein Meisterwerk, aber ich wurde unterhalten.
Du wurdest, da ist wieder sein Dave's, ich wurde unterhalten. Kein Meisterwerk, aber okay.
Nee, da ist nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Mhm. Ich glaube, ich habe den gesehen, da hatten Nathalie und ich dann auch schon so einige Stephen King Filme aktuell wieder geguckt und der, ja, ist da nicht besonders irgendwie hervorgestochen. Ja, wie du schon meintest, steigt so typisch ein, so in diese amerikanische Kleinstadt mit diesem Setting.
Ja.
Und der, so zieht er sich halt, finde ich, auch bis zum Ende durch.
Also
so
in
auf diesem Niveau.
Es gab ja in den 80ern eine ganze Welle an Werwolf-Filmen.
Ja,
und der ist schon eher in der zweiten Reihe, weil wenn du den jetzt mit American Werewolf oder mit Wolfen zum Beispiel auch vergleichst oder mit The Howling, also das sind alles bessere Filme als Tucker Mills, ohne Frage, als Silver Bullet. Mit denen will ich den gar nicht vergleichen.
Mhm.
Aber mein Fazit ist, also der Film ist definitiv campy, wenn man den guckt. Der hat schon einen gewissen Trash-Faktor. Aber also es passt auch so gut ins Bild, weil dieser legendäre Produzent Dino De Laurentiis, der diesen Film produziert hat, der hat ja auch Conan gestemmt, Dune, Flash Gordon ist von ihm, Blue Velvet, also in den 80ern war der nicht wegzudenken. Und der war gar nicht zufrieden mit diesem Werwolf-Kostüm und diesem Creature-Design von Carlo Rambaldi, der übrigens für Alien auch schon das Creature-Design gemacht hat und für E.T. und so. Also auch jetzt nicht gerade ein No-Name.
Für Alien Creature-Design?
Nee, das war ja Giga, aber der hat zum Teil trotzdem da an den Special Effects und an dem Creature-Design gearbeitet von bestimmten anderen Figuren. Mhm. Die sind ja nicht alle von Giga gewesen, sondern auch so. Also da war der schon am Start. Und ich kann das verstehen, weil in einigen Momenten wirkt das wie ein Halloween-Kostüm, dieser Wolf. Ja. Das wird zwar so durch schnelle Schnitte gelöst, aber in manchen Momenten denkst du so, Alter, okay, das sieht aus wie so ein Typ in so einem Bärenkostüm.
Also,
es sieht nicht mal aus wie ein Wolf, sondern es sieht aus wie ein Bärenkostüm. So. Und das hat Dino De Laurentiis halt bemängelt. Und er meinte so, Alter, wir müssen das Kostüm ändern. Und da hat aber keiner Bock drauf. Also weder der Schauspieler von dem Wolf, der fühlte sich beleidigt, weil Dino De Laurentiis gesagt, er bewegt sich halt scheiße und so. Mhm. Dabei haben wir da extra so einen Tänzer genommen, der halt relativ beweglich ist und flexible. Und die haben sich dann geweigert, da was zu ändern. Und da meinte Dino Laurentiis, naja gut, okay, wenn jetzt hier der ganze Film flöten geht, hier nach meiner Vorgabe, dann macht halt, wie ihr denkt. So, und hat sich halt gebeugt. Und ich kann
es. Darf ich erst mal ab, wie den beleidigten Leberwurst. Macht doch, was ihr wollt.
Ja, so ungefähr.
Ihr habt
mir
das
doch
Geld.
Egal.
Aber ich kann es halt verstehen.
Macht euren Scheiß.
Macht euren Scheiß.
Ja. Ich mach Teen Wolf. So.
Also ich kann es verstehen. Der hat natürlich diesen 80er-Charme mit dieser Kleinstadt und so. Und der hat eine wirklich geile Traumsequenz in dem Film, wo halt mehrere Werwölfe auftauchen und da siehst du halt auch die Verwandlung von diesen Wölfen und die ist halt ziemlich geil. Also da haben wir wieder eine Szene oder beziehungsweise eine Sequenz, wo die Spezialeffekte mega gut gelungen sind. Aber du hast halt andere Momente, wo du halt den Wolf siehst oder du siehst halt irgendwie einfach nur so die Foto und die Kralle und dann denkst du so, Alter, okay, das ist ein bisschen campy.
Aber ist nicht gleich ein Genickbruch für den Film, oder was?
Ist kein Genickbruch für den Film, weil ansonsten ist das schon sehr charmant und was hier einiges rausholt, ist tatsächlich der Cast, weil du hast hier echt einen ganz, ganz netten 80er-Cast, weil der junge Muddy wird gespielt von Corey Haim, der einer der größten Teenager-Stars der 80er war, neben seinem Kumpel Corey Feldman, die auch zusammen ein paar Filme gedreht haben. Mhm. Und dieser crazy Onkel, der so ein bisschen also der so sein Lieblingsonkel ist, aber ein totaler Säufer und Fuck-up und kriegt irgendwie nichts auf die Reihe.
Der dann seinen Rollstuhl auch pimpt.
Der seinen Rollstuhl pimpt, das ist Gary Busey. Übrigens hinter der Garage pimpt er seinen Rollstuhl, damit die Eltern davon nicht mitbekommen, dass der auf einmal 120 Sachen drauf hat. Ganz unauffällig.
So geil.
Ja, und der chillte halt mit dem neuen Freund von der Mutter und so und ist mit allen irgendwie voll dicke und so, aber also auch Mut zur Hässlichkeit, weil mega Bierbauch und so, weißt du, also Gary Busey so viel zu kurze Shirts, wo du denkst, okay, zeigt sich schon nicht von der besten Seite. Und wen kann man noch erwähnen? Terry O'Quinn ist dabei. Mhm. Hat man auch ab und zu im Film. Kennt man aus Lost natürlich als Locke. Bill Smitrovich kennt man definitiv aus Serien. Lawrence Tierney ist dabei. Das ist der Alte aus Reservoir Dogs, der überhaupt diesen Bankraub anleiert und so. Also jetzt nicht die Ober-A-Riege, aber schon ein netter 80er-Cast. Mhm. Und auch der holt natürlich einiges raus bei dem Film. Und der ist cool. Also der ist cool. Was ich schon gesagt habe, als du draußen warst, Lee, ist, dass natürlich Werbefilme in den 80ern habt, die den in den Schatten stellen.
Ja, logisch. Ja.
Also die sind alle besser als der hier. Das ist wirklich... Aber es ist trotzdem eine der gelungeneren Stephen King-Verfilme aus den 80ern. Es gab ja auch einige Filme, die kannst du in die Tonne kloppen oder die sind schon mega trashy.
Welche denn?
Maria M. ist zum Beispiel
ziemlich... Den fand ich gut.
Den findest du gut?
Ja.
Ja, den finde ich zum Beispiel richtig daneben. Also der gefällt mir gar nicht.
Okay.
Und
aber klar.
War nicht alles geil.
Wobei ich sagen würde, eher in den 90ern gab es dann die schrottigeren Stephen King-Verfilmungen.
Ja, stimmt. Also, was ich überhaupt nicht mochte, sind seine Miniseries tatsächlich. So hier, The Stand und so. Wenn das Ganze so als Miniseries aufgezogen wird, die meisten, die ich da gesehen habe, waren alle nicht so geil. Aber wenn du natürlich so die großen Filme, wie wenn du jetzt da noch The Green Mile reinnimmst und die Verurteilten und so, dann hat er natürlich schon, und Shining und so, dann hat er natürlich schon mega Filme.
Klar.
Zu Papier gebracht, die dann später verfilmt worden sind. Aber so seine Horrorschiene, da war so ein bisschen Hit and Miss. Mhm. Ich mag ja Katzenauge, den mag ich total gerne. Mhm. Friedhof der Kuscheltiere ist auch ganz cool, aber der hat auch immer wieder so 2-3 Filme gehabt, die halt nicht geil sind.
Naja, klar.
Ja. Das ist Silver Bullet, der Werwolf von Tucker Mills. Also schon ein cooler 80er Jahre Werwolf-Reißer. In manchen Stellen, wie du schon meintest, tatsächlich überraschend explizit, wo ich selber gedacht habe, okay, hier geht's recht blutig zur Sache. Aber das Kostümdesign und so das Creature-Design von dem Wolf selbst, ja, das ist wahrscheinlich das große Manko des Films.
Ja.
Und ist halt, der erschreckt dich halt so keinen Moment so. Ja, du sagst, es ist jetzt nicht einer von den Filmen, wo du halt Spannung irgendwie verspürst, sondern das ist einfach nur, ist einfach ein cooler, kleiner 80er-Jahre-Film, den man auch mit 12 sehen kann. Mhm. Auch wenn hier Werwölfe eine Rolle spielen und wenn es eine Mordserie gibt.
Mhm.
Ja. Dann würde ich zu dem Punkt kommen. Geht 95 Minuten übrigens, das ist aus dem Jahr 85. 7 Millionen gekostet, 12,3 Millionen eingespielt. Punkte. IMDb 6,4. Der hat einen sehr roten Metascore. 26. Und Letterboxd ist hier auch nur bei einer 3,2.
Mhm. Ich sag 6,5.
Ja, dem schließe ich mich an.
Ich habe mich dann doch noch zu einer 7 hinreißen lassen. Auch wenn ich zwischen 6,5 und 7 tatsächlich geschwankt habe, aber irgendwie fand ich den dann doch kurzweilig. Mit den 95 Minuten habe ich dann eine 7 gegeben.
Heute werden Punkte gesammelt.
Ja, 7 Punkte für Silver Bullet. So wie zu meinem Film der heutigen Episode.
Hast ja was richtig Schönes ausgesucht.
Why the hell not? Wird jetzt meine Filmauswahl schon kritisiert.
Um Gottes Willen, das hast du gleich als Kritik aufgehört. Das ist schön, ne? Darf nicht mal mehr sagen, hast du was Schönes ausgesucht?
Naja, ich bin ja mittlerweile nach 300, 500, 700 Episoden, weiß nicht, wie viele wir haben, bin ich ja mittlerweile auch ein bisschen sensibilisiert auf dein Ironiegehen. Ich höre das ja raus.
Mhm. Okay, I don't know what that means, but I'm pretty sure there's a diss somewhere in there.
Detecting trace amounts of mental activity. Possibly a dead weasel or a cartoon viewer.
Könnte aber Dave sein. Ja. Ist auch im Raum. Okay.
So, jetzt aber der letzte Film.
Kinofilm.
Yes.
Haben wir noch was?
Brandaktuell.
Brandaktuell.
Aber sowas von brandaktuell, Alter.
Das, was wir eingangs angesprochen haben, Masala-Kraut,
ja,
haben wir es zu verdanken, dass wir Monkey Man sehen durften.
Wieder ein Regiedebüt.
Zumindest ein Langfilmdebüt.
Ja, gut, Christopher Nolan hat auch einen Kurzfilm vorher gedreht. Vor Falling war auch nur ein Langfilmdebüt.
Ja.
Ja. Von Dev Patel nämlich.
Dev Patel, ja. Jetzt dürfen wir raten. Wer hat noch nicht angefangen? Dave, ne? Mhm.
Dave Patel.
Hau
raus.
Ja. Ja, ja, ja. Jetzt bei einer 6,5, lieber einer 6.
6,5. Okay. Ich sag, Guess ist bei 6. Ach, hab ich jetzt was umgedreht? Doch. Und ich sag.
Der verwirrte Professor. Ja, hier,
schlimm,
Alter.
Ne? Und ich sag Dave 6,5. Ja, manchmal verwirren mich meine eigenen Aufschriften hier.
Ich habe hier Dave mit einer 8 zu stehen und Lee mit einer 7.
Aha.
Aber das Kind ist sowieso in den Boden gefallen, deswegen kann ich hier.
Du, High Five, High Five.
High Five. Kann ich hier frei von der Leber einfach.
Ach so.
Gucken wir mal.
Glaubst du, es ist nichts mehr zu reißen?
Schwierig.
Na, aber ich glaube, wir sind so ziemlich ähnlich unterwegs.
Glaube auch. Aber es sind meine ursprünglichen Zahlen, die hier stehen. Insofern passt schon.
Ich habe auch meine ursprünglichen Zahlen rausgehauen.
Du bist ja besonders gut im Punkteraten, wenn ich nicht da bin. Dann bist du ja auf jeden Fall krass konkurrenzfähig, wenn du für mich redest. Ja. Vielleicht sollte ich mich mal hier ausklingen.
Verschwinde.
Okay. Bisschen spät auf jeden Fall.
Ja. Ja, Tom und Tino haben uns dann auch im Vorfeld, oder das haben sie mit allen Gästen gemacht, die da waren, so kurz interviewt, um in Erfahrung zu bringen, was so die Erwartungen sind, was den Film angeht. Und ich hatte mich wie immer mal so gar nicht vorbereitet, wusste also überhaupt nicht, was mich hier erwartet, war dementsprechend unvoreingenommen.
Mir ging es so ähnlich, Alter. Ich habe
noch am auch nicht, so.
Tag des Kinos, ich musste halt sicher gehen, in welchem Kino das jetzt war, ja. Deswegen nochmal Guess angehauen und ihn auch gefragt, welcher Film ist denn nochmal überhaupt?
Dave und Liam Interview.
Yeah, I don't know if I'm the best person to consult in this area.
Exakt das.
Und ich hatte dann aber wieder Schiss, okay, Hindi-Film, Potenzial sehr lange zu gehen und wollte einfach nur wissen, wie lang der Film geht. Hab dann nachgeschlagen, gesehen, okay, nicht so typische Hindi-Filmlänge, aber Dev Patel macht mit. Passt ja schon mal. Also das habe ich dann zumindest vorher schon mal mitbekommen.
Tom, glaube ich, leidet jetzt schon leider, dass du alles als Hindi-Film einfach bezeichnest.
Glaube ich auch.
Stirb, Hindi-Film halt.
Stirbt tausend Tode immer so. Oh nein.
Hindi-Film,
ja,
Hindi-Film.
Na?
Ja, und bei dir, Gessi, was denn bei dir?
Ich darüber.
Also ich wusste,
du hast sämtliche Trailer reingezogen vorher?
Ich hab mir den Trailer tatsächlich irgendwo mal gesehen und hatte dann schon Bock auf den Film und fand den Trailer schon ganz nice und hatte auf dem Schirm, dass der kommt und dass Dave Patel hier auch Regie geführt hat und die Hauptrolle spielt und war interessiert. Insofern.
Sagst du eigentlich immer Dave Patel oder ist
Dev Patel, Dev Patel, Dev Patel.
Ich frage nur, ob das ist Patel. Ja, genau. Klassik Patel.
Ich mache das immer aus dem Affekt. Aha. Ich merke ja dann beim Nachhören, merke ich ja, wie war das neulich? Habe ich zweimal einen Schauspieler oder Schauspielerin falsch ausgesprochen und dann beim Nachhören dachte ich so. Und dann habe ich es aber beim zweiten Mal dann richtig ausgesprochen. Das war neulich irgendwie bei einer Rezension. Insofern, ich mache das immer so im Redefloh, spreche das manchmal falsch aus.
Ich wollte es nur wissen jetzt, weil wir Dave sie hier sitzen haben, ob er sich da angesprochen fühlen soll.
Ja, ich fühle mich diskriminiert.
Nein, du brauchst nicht diskriminiert fühlen, alles gut.
So, wer ist dran mit der Handlung?
Dave wäre jetzt dran.
Ja.
Na Dave, dann.
Dave? Handlung. Ja, der Film steigt erstmal ein, indem man Mutter mit Kind im Wald, dörflich, sieht, sehr vertraut, zusammen agieren und dann irgendwie sich was auftut, ja. Also man weiß erstmal nicht.
Ich tu dir mal was auf.
Nicht, was genau passiert. Also irgendwie.
Das ist auch so geil. Manchmal höre ich mir ja dann selber auch im Nachhinein zu und denke mir, was hast du da für eine Grütze erzählt? Aber jetzt kriege ich schon live mit, Alter. Mutter und Kind im Wald und dann tut sich was auf. Okay.
Ja, ich habe hier halt das Problem, ja. Das ist offensichtlich eine Rückblende, womit der Film einsteigt. Mhm. Und genau diese Szene kommt ja immer wieder dann quasi vor und erzählt halt immer noch ein bisschen mehr, was dann da passiert. Ja, deswegen habe ich nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, wie weit der Einstieg dann quasi geht. Das ist mein Problem. Ja, also letztendlich passiert halt was mit dem Dorf und mit Mutter und Kind. Und dann gibt es eben einen Cut und ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel Jahre, ich glaube 20 Jahre später. Pimmel, habt ihr das noch auf dem Schirm? Wie viel später?
Ich glaube 15 irgendwie. Ich glaube, es war ein bisschen
15,
weniger.
Ja.
Oder?
Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube auch 20, oder? Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall halt.
Einigen wird es auf 17 halt.
Ja.
Später und
Kind ist jetzt erwachsen.
Genau, das vermeintliche Kind ist jetzt erwachsen. Und man sieht ihn aber erstmal nur maskiert und zwar in einem.
Das vermeintliche Kind ist auch schön. Er war nämlich gar kein Kind.
Richtig. mit einer Affenmaske, ja. Ach genau, das kann man vielleicht erwähnen. Die Mutter erzählt ihrem Sohn halt die Geschichte von Hanuman, was eine hinduistische Gottheit ist, und erzählt dann halt auch die Geschichte, wie diese Gottheit sozusagen von den anderen Göttern verstoßen wurde. Und zwar hat er nämlich einfach mal die Sonne aufgefuttert. Und irgendwie als Gott, glaube ich, des Krieges quasi gilt und im Hinduismus auch quasi, ja, bei sämtlichen Kämpfen quasi dann immer mit am Start ist als Kriegsgott. Und es dann halt diesen Cut gibt und man sieht quasi...
Alter, bei Dave können wir heute einen Quasi-Counter einführen. Ey, geil.
Da schlägt Erik heute noch.
Ja. Dev Patel hinter dieser Maske sich verbirgt und so eine Art Straßenkämpfe durchzieht mit Wetteinsatz. Hier sieht man
das
auch...
Das ist so ein Underground-Fight-Club.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Charlotte Copley, den ihr sicherlich aus District 9 und anderen Neil Blomberg-Filmen kennt, Chappie und so weiter, der hier mal einfach die Anmoderation der Kämpfer macht.
Das ist eigentlich Blomkamp, ne?
Ja, Blomkamp. Blomkamp, danke. Und hier einfach ihn auch nur Kid oder Monkey Man als Kämpfer, aber die Rolle von Dev Patel ist halt einfach nur Kid, weil er quasi ohne Eltern aufwächst, hustelt und sein Geld quasi mit diesen Straßenkämpfen verdient. Und
ja, ich finde da schon auch wichtig, also er hat ja schon eine ganz klare Rolle auch bei diesen gestagten Kämpfen. Also er ist so das Fallobst, ne?
Genau,
ja.
Er verliert und sämtliche Wetteinsätze, ja, werden halt vorher schon irgendwo dann auch klar gemacht, was er natürlich auch weiß. Er weiß vorher schon teilweise, wo er wann in welcher Runde K.O. gehen soll, und ja. Charlotte Copley, hier Tiger, dann ihm das auch immer ziemlich klar macht während der Kämpfe. Und letztendlich versucht er einfach nur auch Kohle zu sparen, um quasi sich zu rächen. Hier ist schon wieder das quasi.
Ja, da war es wieder.
Und er hat halt noch bestimmte Szenen im Kopf, ja. Wie der, kann man es das vorwegnehmen, dass die Eltern umgebracht werden, die Mutter umgebracht wird?
Geht ja eh nur um die Mutter.
Eigentlich ist es ja auch so ein typischer Rachefilm.
Ja, natürlich. Also es gibt hier einen Bösewicht etabliert, der ist schuld daran, dass die Mutter gestorben ist. Deswegen
genau, er weiß dann letztendlich, dass er in einem großen Gebäude, was so eine Art Entertainment-Gebäude ist, ja, unten Restaurant.
Das Entertainment-Gebäude.
Oben Bar, dann geht es noch darüber hinaus, das will ich jetzt nicht vorweggreifen. Aber je höher sozusagen die High Society steigt, umso höher befinden sie sich dann auch in diesen Stockwerken und konsumieren halt unterschiedlichste Sachen. Und da versucht er halt reinzukommen und landet letztendlich als Tellerwäscher ganz unten im Restaurant und versucht da quasi, ja, an das Kartell ranzukommen, weil er die ein oder andere Person identifiziert hat, die damit irgendwie zusammenhängt. Sehr allgemein gehalten von mir hier.
Quasi.
Ja, auch unnötig allgemein, oder? Weil ich glaube, hier kann man eh nichts groß spoilern.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also das ist auch sehr klassisch, Kindheitstrauma. Er will das bewältigen und muss der Typ sterben, der für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist. Und deswegen, ja, Rachefeldzug.
Hält, glaube ich, auch nicht hinterm Berg, dass er hier so ein bisschen John Wick zitiert, weil einer Stelle, wo Waffen verteilt werden, fällt sogar der Name so von wegen. So hier, so John Wick-Style, mal die Knarre. Kleiner Hund kommt hier auf jeden Fall auch noch unnötigerweise zum Vorschein, wo ich dachte, na gut.
Waren schon sehr eindeutige Referenzen.
War sehr eindeutig, ja. Mhm.
Wurde, glaube ich, auch so beworben, ne?
Ja.
John Wick in Mumbai.
Mhm. Ja, genau, stimmt.
Ja, und das sollte ursprünglich, das ist lustig, weil ich habe einen Artikel gelesen von ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Da haben die auf Variety stolz veröffentlicht, dass Netflix diesen Film gekauft hat und 30 Millionen bezahlt hat. Die hatten schon einen Deal mit Netflix. Ja. Und dann haben die noch Screenings gemacht, wo Jordan Peele diesen Film zu Gesicht bekommen hat. Und der ist dann eingesprungen und hat gesagt, nee, der muss auf die große Leinwand. Und deswegen nichts mit Netflix.
Ja, der taucht dann an Produzenten.
Ja.
Als Produzentenstatus.
Genau, deswegen ist neben Universal hier halt noch ein Monkey Paw Pictures, heißt die, glaube ich, ne? Seine
passenderweise.
Produktionsfirma. Ja, stimmt. Ja.
Und der kam ins Kino. Und kann ich verstehen, weil ist schon ganz cool so auf der Leinwand, als jetzt zu Hause auf dem Netflix-Fernseher.
Wobei die Fernseher auch immer größer werden zu Hause.
Ja, gut, klar, aber trotzdem ist jetzt, weißt du, ist jetzt kein Wort.
Ja, ich denke, hier hat halt viel auch der Name mit einer Rolle gespielt. Ja, Dev Patel hat sich schon einen Namen gemacht, würde ich mal behaupten. Und
also ich glaube, dieses John Wick in Mumbai, es kommt auch nicht von ungefähr. Mm. Also ich glaube, dass sie schon versuchen, da so ein bisschen auf der Welle mitzureiten. Und jetzt bringen sie eben, also natürlich, überleg mal, wie viele Leute du damit abgreifen kannst, weil das sehen wir über Tom und Tino permanent, dass das, was so aus Indien kommt, das wird ja auch immer größer, weil das halt auch einfach ein immer größer werdender Markt ist. Ja. Und, die nimmst du mal alle mit und wenn dann Jordan Peele und Dev Patel draufsteht, holst du natürlich auch noch Leute wie uns dazu. Das ist schon abgefahren, ne? Weil ich meine, also es gibt 25 Producer bei dem Film und einer davon ist halt Jordan Peele. Mhm. Und
wird auch nicht Patel. Gleich erster, beim Abspann ja auch nicht gleich an erster Stelle genannt.
Nee, eben. Ja, und Dev Patel, der hier eben erstmalig diesen Langfilm inszeniert hat. Mhm. 3 Regie-Credits, 7 Produktions-Credits, weil natürlich ist er hier auch einer der Produzenten, hat aber schon andere Sachen produziert, davor aber eben nur diese Kurzfilme gemacht. Mhm. Und sein zweiter Autoren-Credit.
Ja.
Weil an der Geschichte hat er wohl auch mitgefeilt.
Story kommt von ihm, genau.
Also ja. Ein bisschen Herzensprojekt.
Paul Angunawela noch und John Colley, der wahrscheinlich der namhafteste im Verein ist, weil von dem stammen Sachen wie Happy Feet, Master and Commander, Hotel Mumbai, also schon auch größere Sachen.
Genau, Hotel Mumbai hat ja auch bekannterweise Dev Patel mitgespielt.
Und wahrscheinlich auch alles Sachen, wo die Dialoge eine größere Rolle spielen als in diesem Film.
Und der hat auch den zweiten Kurzfilm dann von Dev Patel geschrieben.
Mhm.
Das heißt, die kannten sich ja dann schon ein paar Jährchen.
Dev Patel hat offensichtlich Bock, mal so ein bisschen die Sau rauszulassen, weil wenn du so seine anderen Filmprojekte betrachtest, war es ja doch eher anspruchsvoller. Er hat doch viele Dramen gespielt. Und
Ja, aber ich finde das gerade als Regiedebüt, Langfilmdebüt, dann doch sehr ambitioniert.
Mhm.
Weil so die Inszenierung von Action ist ja schon so ein Thema. Und wie ging es euch damit? Jetzt generell, oder also erstmal, mich würde einmal interessieren, wie ihr den Film insgesamt fandet und dann vielleicht aber auch explizit, wenn es um die Regie geht oder vielleicht andere Departments hier, ob es da für euch irgendwie was Nennenswertes gibt.
Fang du mal an.
Ja, ich würde noch voranstellen, dass der Film halt sehr kompromisslos ist, die Action ist sehr kompromisslos, also er geht schon auch teilweise sehr blutig zur Sache, ja, also ist wirklich halt John Wick in Mumbai passt ziemlich gut. Dev Patel hat noch erwähnt, dass er sich von The Raid hat inspirieren lassen und halt auch ein großer Bruce Lee-Fan ist so, das merkt man halt immer wieder an verschiedenen Stellen.
The Raid ist dieses Ein-Haus-Ding und du musst halt von unten nach oben. Ja.
Ich habe dich ja mitbekommen, Lee, und du hast ja irgendwie so eine Unschärfe der Kamera halt festgestellt und was ich halt am Anfang und dafür hat sich während des Films für mich nicht viel verändert, es wirkt halt ständig wie reingezoomt, zu stark reingezoomt, weil, und das sagt dann klar, ja, du sollst halt da nah in der Dynamik an den Kämpfen irgendwie sein und dich da mit reingezogen fühlen und das hat mich halt eigentlich durchgängig schon ein bisschen gestört. Der Film hatte, also ich mochte die Action, aber ich hatte einfach mein Problem damit, weil ich gedacht habe, mit einer anderen Kameraperspektive hätte man es eigentlich besser für mich gelöst. Also für mich hätte der Film dann insgesamt besser gewirkt.
Mhm.
Und er hatte eine Menge Ideen verwurschtelt. Für mich war es halt einfach, er wollte, also Dev Patel hat hier zu viel einfach reingebracht, zu viel aufgegriffen und nicht, also für mich war so das Fazit, weniger wäre hier mehr gewesen.
Mhm.
Der Film geht 121 Minuten und das hatte man dann schon, finde ich, oft gemerkt. Er hatte Längen, es gab viel so irgendwie gefühlt Action-Doppelung. Er hatte schon eine Menge lustige Momente, ja, hat man auch im Kino gemerkt. Die Leute haben immer wieder auch gelacht. Aber es war halt für mich relativ wenig so wirklich Neues dabei. Was ich cool fand, war die Idee mit den Hindu-Gottheiten so, vor allem Hanuman, dass das verwurschtelt wurde und für mich als westlichen Zuschauer auch so einen kleinen Einstieg da nochmal geboten hat, mich da abgeholt hatte. Das fand ich ganz nett, aber es war halt dann unterm Strich ein bisschen.
Inwiefern wurdest du da abgeholt?
Na, gleich am Anfang die Geschichte halt von über ihn erzählt wurde, ja, was er da gemacht hat.
Diese animierte Sequenz oder was?
Genau.
Die fandst du gut?
Nein, ja, er hat ja nur gesagt, dass er abgeholt wurde damit.
ich fand es halt ganz nett, dass die das mit verwurschtelt haben, weil ich dann natürlich auch mal wieder ein neues Thema in dem Film irgendwie auch präsentiert bekommen möchte. Und hier gab es halt sonst nicht viel Neues für mich.
Guess?
Ich verstehe das mit dem Überladen tatsächlich. Also, dass der zu viele Themen reingepackt hat. Man merkte, dass Dev Patel halt irgendwie Fan von Bruce Lee ist, weil es muss natürlich auch eine Trainingssequenz rein, so, weißt du, wo er dann ausgebildet wird und wo er dann, was ich wiederum ganz cool finde, ist der Kniff, dass er ausgebildet wird von, es ist glaube ich kein Spoiler, wenn man sagt, das ist halt so eine Gruppe von Transmenschen, die ihn ausbilden, so praktisch auch eine Armee von Ausgestoßenen da und von Außenseitern. Und das wiederum fand ich ganz cool. Die Trainingssequenz selber finde ich ein bisschen unpassend für den Film, weil irgendwie wirkte das wie so ein Fremdkörper. Und es gab einige Momente, wo ich gesagt habe, okay, das wollte er unbedingt jetzt in dem Film haben, aber so richtig organisch ist das nicht. Und die Action-Momente fand ich aber geil. Also mir fiel das mit der Kamera nicht auf. Ich fand das sehr dynamisch, dadurch, dass die Kamera sehr oft bei ihm dran ist. Weißt du, hat das so ein bisschen sowas von den Safdie-Brüdern, so von der Inszenierung. So. Es wirkt halt sehr gehetzt und gestresst, was ja auf den Charakter von Dev Patel in dem Film halt irgendwie gut passt. Aber halt nicht durchgängig gut. Also auch zu lang, definitiv hätte man straffen können. Aber der ist kurzweilig. Also ist so.
Ja, was jetzt?
Naja,
zu lang oder kurzweilig?
Nee, mit Längen, aber ansonsten ist der, also die Action und so bringt einem schon irgendwie durch. Aber der ist nicht perfekt. Da wäre ich. Wie ging's dir?
Ja, also das, was ihr scheinbar noch so ein bisschen verzeihen könnt, das Ding mit der Bildsprache, das hat bei mir schon richtig hart sehr stark ins Gewicht. Also wirklich, als das Ding losging, das geht ja wirklich mit einer super nahen und der Film hat sowieso inflationär viele richtig nahe Einstellungen.
Ja.
Also so nicht ein Close-Up, sondern ein super Close-Up, also wo du wirklich halt so gefühlt 5 bis 10 Zentimeter über dem Objekt schwebst.
Richtig, und ich hatte am Anfang
und dann
auch die
schwingt
Vermutung,
der in einem Tempo über Schriften und Bilder, dass es eher schon verwischt, weil es zu schnell ist und zu nah und du keine Chance hast, überhaupt zu erkennen, was hier passiert. Nach der ersten Minute hatte ich so krasses Bedürfnis, dass wir uns mal kurz irgendwie 20 Reihen nach hinten setzen, damit ich einen weiteren Blick bekomme. Und das ging mir den ganzen Film über so. Und das finde ich so schade, Alter, weil manches von der Action ist gut choreografiert und auch ideenreich. Und da sind ein paar Sachen drin, wo ich gerne mehr von gesehen hätte. Aber du hast bei so vielen Sequenzen keine Chance, was zu sehen, weil die Kamera viel zu nah dran ist.
Das meinte ich ja.
Und damit geht auch wahnsinnig viel von der Action flöten.
War durchgängig für mich.
Ich hätte so gerne eine totale zwischendurch gehabt, dass ich eben, weil das Ding ist, du siehst bei Dev Patel ja auch nicht immer, aber hin und wieder siehst du, dass er was kann in die Richtung. Aber es verpufft wahnsinnig viel, weil du in einem Schnittgewitter und verwackelten, super closen Einstellungen eine völlige Orientierungslosigkeit kreierst. Und das ist echt schade, weil das nimmt tierisch was. Nicht nur von der Handlung, wo es dann eben schwer wird, irgendwie. Also Folgen ist ja eh kein Thema, weil das ist wahnsinnig billig, ne? Aber das, die Details, die sie da bringen, also diese Detailshots, Alter, diese super closen, viel zu viele, wirklich viel zu viele.
Also ich hatte es nicht wahrgenommen als völlige Orientierungslosigkeit, aber ich stimme dir da voll zu. Man sieht im Film Ansätze, dass da einfach was auch handwerklich richtig cool war, dass Dev Patel auch was drauf hat, aber es geht halt leider unter, weil das viel zu schnell einfach ist, Alter.
Ey, vor allem nach der Eröffnungsszene, dieses Flashback mit der Mutter, hatte ich auch kurz den Impuls, Tom zu fragen, ob die unter Umständen was verbimmelt haben mit dem Format, weißt du?
Habe ich auch gedacht, Alter.
Ob die das irgendwie, Seitenverhältnis, ob die es einfach irgendwie auf die ganze Kinoleinwand hochgezogen haben und uns fehlen da unter Umständen oben und ein paar Balken.
Genau.
Weil, Digga, es fühlte sich wirklich an, als hätte mir jemand's Handy direkt auf die Nase geklebt und jetzt soll ich den Film gucken.
Man kann es vielleicht so erklären, gleich am Anfang sieht man halt Gesichter und man sieht halt nicht die Haare und man sieht auch nicht das Kinn, sondern man sieht halt nur Mund, Nase und ein bisschen die Augen.
So. Ja, und dann aber ein wildes Schwenken über eine viel zu große Fläche auf so kurz. Das ist halt der größte Fehler, den du machen kannst. Wenn du so nah auf einem Objekt bist, ist jede kleine Bewegung schon super krass so. Und dann schwenken die aber, du hast ja am Anfang dieses Buch eben mit dieser Affengeschichte und dann schwenken die da über eine ganze Seite rüber und es ist einfach nur so, verwischt, ey, du hast gar keine Chance, irgendwas zu erkennen, was da gerade abgeschwenkt wurde.
Aber auch hier wieder, das muss ja eine bewusste Entscheidung vom Regisseur, vom Potter in diesem Moment gewesen sein.
Deswegen das so meine ich ja die Frage, wie fandet ihr das und dann jetzt im Hinblick auf die Regie, weil ich, in meinen Augen hat er sich da halt maßlos übernommen.
Voll.
Weil guck mal, wenn du sowas wie Extinction hieß der, ne? Mit Hemsworth. Mhm. Wo du einen Stunt-Koordinator hast, der dann den Film inszeniert. Wie geil die Action ist. Du siehst die zu jedem Zeitpunkt genau aus dem Blickwinkel, den du sehen willst. Mhm. Und da merkst du halt, okay, ist ein Choreograf am Werk, der da bildsprachlich das Beste aus so einer Actionsequenz macht. Da ist dann vielleicht das Drumherum leidet. Mhm. Aber hier leidet halt die Action und eben die mitunter sehr schöne Choreografie leidet so krass unter diesem super nahen Bild. Mhm. Und ich find's so schade, weil das, was ich erkennen konnte, fand ich stellenweise echt cool. Aber ich habe halt viel zu viel nicht erkannt.
Mhm. Ich weiß, was du meinst.
Ja, war eine Menge verwirrend. Potenzial verschenkt.
Super schade. Ist mir unbegreiflich, wie Jordan Peele das gesehen hat und sich hinterher gedacht hat, boah, wie geil.
Ja.
Also und auch, ich verstehe es wirklich nicht, wie Dev Patel da landen kann bei so einer Bildsprache. Ach so, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich will gucken, wer da DOP war. Das mache ich mal parallel noch.
Hat es da jemand nicht draufgeschrieben?
Ja, der hat ein bisschen Potenzial verschenkt.
Ja, weil das ist schon auffällig, das mit der Bildsprache hier. Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass er ballert. Also man kann, ich war unterhalten einigermaßen. Also.
Ja, aber ich finde halt, wenn sowas ballert, dann kannst du dich halt auch irgendwie 10 Zentimeter vor die Autobahn setzen und dir Autos angucken, die so dicht an dir vorbeifahren.
Aber es war ja nicht durchgängig so. Also, oder findest du, dass der ganze Film über so war?
Ja.
Also das war der einzelne.
Ja, ach, doch, das zieht sich durch.
Ich finde es halt auch.
Es gibt kaum eine Actionsequenz, wo, das war dann schon fast erfrischend, wenn du mal eine halbnahe hast oder eine halbtotale, oder so eine amerikanische, weißt du, wo du zumindest mal den ganzen Oberkörper siehst. Ansonsten immer nur so Clips, ja, wie so eine Fliege auf dem Gesicht. Oder auf irgendwelchen anderen Details, die zum Teil auch mörderüberflüssig sind, finde ich. Also es ist eben viel zu viele Detailshots. So, DOP Sharon Meir. Gucken wir nochmal. Alter, im Ernst? DOP von Whiplash.
Ach, krass, okay. Alter.
Und Coach Carter, The Last House on the Left.
Aber das Remake, wahrscheinlich.
Ja, das finde ich aus.
Welches Remake?
Last House on the Left. Und ja, so. Wes Craven.
Nee. Aber wie hart, Alter. Also der Typ hat schon auf jeden Fall auch echt schöne Sachen gemacht.
Ja, voll. Naja.
Krass, also ich saß einmal bei meiner Erstsichtung vom zweiten Herr der Ringe, saß ich notgedrungen in der zweiten Reihe. So hat sich das für mich angefühlt. Mhm.
Das klingt nach meinem Abyss-Kinobesuch. Die Abyss. Wo ich auch in der ersten Reihe ganz vorne links saß und dann habe ich irgendwas.
Ach, saß du auch noch am Rand? Weil das war
ich saß am Rand, das war Katastrophe. Und dann siehst du irgendwas
von links nach rechts. Ich war nur
hin und her gucken. Unter Wasserfilm. Ich habe nichts gepeilt.
Du hast
nichts.
Da die völlige Orientierungslosigkeit.
Da war ich richtig orientierungslos. Ah. Also, das war meine Kinoerfahrung. Die schlimmste wahrscheinlich, eine der schlimmsten. Da ging gar nichts.
Ja. Ja, war. Ja.
Boah, und ich finde, gerade bei Whiplash ist die Bildsprache so geil.
Mm. War er da nicht Oscar-nominiert? War das eine der Oscar-Nominierungen?
Drehbuch war nominiert.
Nur Drehbuch?
Ich glaube, vier hatte J.K. Simmons war nominiert. Vier hatte insgesamt.
Aber die Kamera nicht?
Oder?
War es ja schon sehr dynamisch.
Das liegt gerade am Gucken.
Nee, ich habe gerade noch was anderes geguckt. Aber
J.K. Simmons hatte, glaube ich, gewonnen, ne, den Oscar.
Ja. Ja, der hat den gewonnen.
Ich guck mal.
Kann mir vorstellen, dass da eventuell eine Kameranominierung bei war.
Ja.
Ja, und dann, klar, liest man natürlich auch so das Übliche, hat sich irgendwie diverse Dinge gebrochen beim Dreh.
Aber ich wusste gar nicht, dass er so ein...
Mit Taekwondo?
Ja, dass er so mit 16 halt irgendwie genau den 10. Dan gekriegt hat und so. Mhm. Nee.
Ach so, ja, aber seitdem er 10 ist.
Den ersten Dan meinst du?
Ersten Dan, Entschuldigung, ja.
Ja, also eben, ich finde, man sieht stellenweise auch, dass, also er zumindest nicht das erste Mal Kampfsport macht jetzt in diesem Film.
Dass ich halt auch vorbereitet habe auf den Film. Also,
ja, aber warum erzählen die in dem Film das nicht? Weil ich finde, also zum einen, ich habe auch schon wieder ein bisschen Problem damit, wie hier diese Transgemeinde dargestellt wird, weil es irgendwie sind es halt nur gelesene Männer, die jetzt offenbar sich als Frau identifizieren. Mhm. Dass man das eine dann irgendwie auch alle gleich ist. Aber sei es drum, da kommt er dann unter und trainiert. Aber die Trainingsmontage, Digga, der haut die ganze Zeit nur auf diesen Sandsack oder Reissack, ist es ja ein. So, da kommt, da schlägt niemand zurück.
War unspektakulär.
Wie zur Hölle? Nein, warum wird er besser? Weil davor wird ja etabliert, nicht, dass er bewusst immer verliert, sondern stellenweise versucht er ja, sich zu wehren, so, weil er keinen Bock mehr hat, und dann will er den Typ und kassiert trotzdem. Das heißt, er kann es nicht. So, und wenn er jetzt niemand zurückschlägt, also weil der, soweit ich, wir haben nicht gesehen, dass der Reissack Kontra gibt, wie zur Hölle ist der besser geworden? Das sind halt auch so Sachen, wo ich mir denke, jetzt wieder kurz gibt es eine Montage, wie er aus 5 verschiedenen Kameraperspektiven auf den Sack einprügelt und jetzt kann er es.
Bei einer geilen Mucke, muss man vielleicht noch
dazu. Und deswegen sagen. So die, also wobei, das kann man natürlich bei so einem Action-Ding ja, auch das verzeihen. Halt
das,
ne? So,
das haben die ja so ähnlich bei Karate Tiger oder Bloodsport oder wie die alle mit Jean-Claude Van Damme halt heißen. War das ja auch schon so ein bisschen in die Richtung.
Ja, aber da gab es zumindest Trainingssequenzen mit anderen Menschen, weißt du, so, dass ihm jemand was beigebracht hat und so. Naja, aber ist auch egal. Das ist ja, ich sag nur, das ist halt ein Detail, wo man auch noch sagen könnte, ist halt ein bisschen hinten.
Ja, von der Logik her, klar, gab es da die ein oder andere Stelle.
Aber das zieht sich auch durch, weil so mit seinen Skills gibt es ja irgendwie einen Raum mit 20 Leuten, da macht er kurz jeden frisch und dann gibt es aber im nächsten Raum einer, mit dem tut er sich total schwer und dann wird es voll umständlich. Und da merkst du dann halt auch, dass es dann natürlich so inszeniert, damit wir dann diesen Kill mit dem Messer am Hals sehen und so. Was nett ist, ne? Es war ja auch im Kino ein Moment, wo sich alle gefreut haben. Das ist schon ganz cool. Und ich bin ja auch bereit, bei so einem Film über sehr vieles hinwegzusehen, was Handlung angeht. Aber wenn du schon Action so aufwendig inszenierst, dann zeig die mir doch auch so, dass ich sie erkennen kann. Das ist so mein größtes Problem.
Vor allem, als er stattgefunden hat. Das ist ja das Ding, was mein Hauptvorwurf ist. Ja? Es hat ja stattgefunden, nur nimmst es nicht so wahr, wie es halt sein soll.
Ja. Ja.
Das war einfach schade.
Ja, stimmt.
Plus halt einfach zu viele Ideen, die halt eher halbgar gewirkt haben oder die man schon tausendfach woanders irgendwo mal gesehen hat.
Ja gut, aber ich finde eben, das ist, macht John Wick auch nicht anders, ist trotzdem ein fetter Film, was weißt du, so, ich finde, ich brauche keine, bei so einem Rachefeldzug brauche ich keine komplexe Handlung, ist mir völlig Latte. Im Gegenteil, ich fand sogar diesen Aufhänger mit diesem Affengott völlig überflüssig. Mhm. Weil auch da, das korreliert ja nicht wirklich. Also so, weil er mit einer Affenmaske rumrennt. Also weißt du, zwischenzeitlich haben sie es ja so aussehen lassen, als wäre er jetzt irgendwie so The Chosen One und dann kommen noch irgendwelche Superkräfte ins Spiel.
Dann verliert er wieder.
Aber das ist dann ja auch plötzlich egal.
Gut, mir hat es halt was gebracht, weil es mal ein neuer Aspekt war und dann eben vor allem repräsentativ Indien und so weiter. Mhm. Dem konnte ich was abgewinnen.
Alright.
Also mal was Positives hervorzuheben, ich mochte den Song-Einsatz teilweise, weil zu Rivers of Babylon, dass da irgendwie eine Menge Blut fließt in so einer Nahkampfszene, das fand ich schon ganz kreativ. Mhm.
Das haben aber da auch die ganze Bandbreite bedient, ne?
Ja, ja, eine Menge, aber schon kreativ.
Ja, ganz cool. Hier diese, wo du Dave noch meinte, geil, jetzt Indischer Trap.
Stimmt, ja.
Da gibt es später irgendwie Metalcore oder Death Metal oder was auch immer das
ist. Ja, Body M, Metalcore und Hip-Hop und ja, so teilweise auch traditionelle Musik aus Indien. Alles dabei.
Ja. Haben wir notiert, wann der einen Kinostart hat?
Nee.
Hatte ich nicht notiert, ne?
Dünn von uns.
Ja, voll. Ja,
mies.
Ich überbrück mal ganz intelligent. Also Whiplash hatte damals 5 Nominierungen. Immerhin Best Picture, ja. J.K. Simmons, der dann gewonnen hatte, als Nebendarsteller, Screenplay, Filmschnitt und Soundmixing. Das waren die Nominierungen.
Ah, ja.
Für okay. Oscar. Und ich habe jetzt auch ein Release-Date. Oh, läuft seit 4. April im Kino. Könnt ihr also schon sehen.
Wenn ihr die Folge hört, dann könnt ihr euch den angucken. Und euch selbst ein Bild machen.
Ja. Setzt euch tendenziell in die letzte Reihe. Kann auf jeden Fall schon mal helfen bei dem Film. Ohne Scheiß. Also hätte ich das gewusst, Alter. Ich hätte mich ganz nach hinten gesetzt.
Mhm. Kein schlechter Tipp. Und wir saßen eigentlich nicht so weit vorne.
Wir sitzen ja immer so irgendwo im obersten Drittel. Ja, genau. Also unteres Ende, oberstes Drittel. Aber Digga, wirklich, zum ersten Impuls sofort 20 Reihen zurück, wenn es ginge. Ja, crazy. Aber nochmals danke an Marcel Kraut.
Ja, Mann.
Ja, danke dahin.
Und wie Dave schon gesagt hat, man muss ja dann fast schon froh sein, wenn es kein 3-Stunden-Film ist.
Das stimmt,
ja. Da sind ja tendenziell gerne mal ein paar wirklich lange Filme dabei.
Aber es ist halt schon so ein bisschen, also es ist ja eine US-Produktion, deswegen...
Ja, plus...
Ist das kein RRR mit fliegenden Tigern und zu viel Zeitlupenaufnahmen, sondern man merkt schon, dass... eher international aufgezogen, auch wenn es in Indien spielt.
Genau. Also US plus Kanada, Singapur, Indien,
alle dabei.
Produktionsstätten. Mhm.
Konntet ihr denn noch rausfinden, was der jetzt schlussendlich für ein Budget hatte?
Nee.
Ich auch nicht. Mhm.
Leider nein.
Ja. Aber laut diesem Variety-Artikel waren da ein paar Leute richtig heiß drauf, weil halt Dev Patel dann doch eben ein großer Name ist. Mhm. Und das klang so, als wären die 30 Millionen, die Netflix damals geboten hat, tatsächlich ein sehr guter Deal. Also kann man davon ausgehen, dass der günstiger war.
Mhm. Ja, du hast mich ja gefragt, das wäre mindestens 25. War so mein Tipp.
Mhm. Ja, ich glaube schon, dass er ein bisschen weniger gekostet hat. Mhm. Aber wissen wir nicht. Und ist jetzt auch erstmal Latte. Einspiel können wir noch nichts zu sagen, weil er erst gerade angelaufen ist.
Also Dev Patel, schick mal die Zahlen, Junge.
Ja, aber wie seht ihr das so mit seiner Regiearbeit? Hat das Potenzial oder?
Ja, wie du meinst, er hat sich schon ein bisschen übernommen, hat er sich definitiv, weil dann hat so ein Actionfilm inszeniert, muss halt Choreografie und Story, es muss halt alles irgendwie stimmen. Das ist nicht so einfach. Also da haben sich schon manche eher ein leichteres Debüt ausgesucht.
Ja. Ich meine, wie alt ist er? Mitte 30 ungefähr. Also ich würde sagen, gib dem Jungen ruhig nochmal Geld in die Hand. Der kann ruhig nochmal fast neu starten.
Ich glaube, das ist Jahrgang 90, meine ich. Mhm. Dev Patel.
Dann haut's hin.
Ja. Mhm. 23. April 1990, Mensch. Ne? Also bald Geburtstag,
jawohl.
Nicht schlecht, Lee. Gut geschätzt. Oder erinnert.
Ja, aber wir mögen den ja alle. Deswegen hatten wir natürlich auch tierisch Bock auf den Film.
Ja.
Ist ja ein guter.
Wo ich auch schon Filme gesehen habe, ich fand diesen Lion maßlos überbewertet, den fand ich lame.
Ja, ist ja seine einzige Oscar-Nominierung bisher.
Ja. The Green Knight wiederum.
Der war Bombe.
Der war geil, ja. Schon noch eine interessante Filmauswahl.
Ja.
So. Bei Wes Anderson ist er auch immer wieder zu sehen, wa?
Jetzt hat er den Fehler gemacht, glaube ich. Das ist er nicht.
Was?
Ist das nicht Himesh Patel, der bei Wes Anderson spielt? Oder habe ich ihn jetzt vergessen?
Ach so,
auch mit, ja.
Ob jetzt Dev Patel generell schon mal bei einem Wes Anderson-Film mitgespielt hat, oder was? Doch, war der nicht bei bei Grand Budapest Hotel? War doch Dev Patel dabei, oder nicht? War
das der kann Guess recht haben.
Ach so.
Ja.
Okay, ihr und eure Racial Profiling.
Na?
Ich möchte damit nichts zu tun haben.
Ja, können wir das bitte mal noch recherchieren? Nicht, dass dann da wieder, dass wir nur deswegen wieder 1000 Nachrichten kriegen, weil irgendwelche Leute sagen, was falsch gesagt. Guck mal, ich hab gesagt, bei Wes Anderson war Dev Patel dabei. Seid ihr doof? Finden wir es
also im Zweifel liege ich ja sowieso immer falsch. Ja, ich bin schon gerade dabei. Okay. Ich finde hier keinen.
Sehr gut.
Achso, doch, warte. Genau, da hatte ich.
Ja, war er bei Wonderful Story of Henry Sugar.
Genau,
dabei.
Bei den Kurzfilmen.
Ach, okay, siehst du.
Ja.
Na, also.
Da war er dabei.
Ja, die habe ich auch alle gesehen.
Ja.
Glück gehabt.
Von dem reden wir natürlich. Von den Kurzfilmen.
Ja, die waren halt zuletzt für mich präsent. Mhm. Wegen, einmal Oscar nominiert.
Aber Grand Budapest Hotel war schon dieser Himesh Patel. Der mal.
Ja.
Stimmt, bei Chappie war der auch dabei.
Sind nicht verwandt.
Krass, okay.
So, hören Sie uns beim Googlen zu, da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder, immer wieder interessant.
Na gut, machen wir schnell Punkte, wa?
Machen wir Punkte.
IMDb 7,4 von 10. Ich glaube, der hatte knapp 2000 Leute, die bewertet haben, als ich darauf geguckt hat. Also jetzt nicht so wenig. Metascore bei 71, Letterboxd 3,8, also alles relativ nah beieinander. Wer darf einen Anfang mit eröffnen? Seiner Punkte.
Völlig egal.
Das ist egal. Ich bin bei einer 7.
Ja, ich auch.
Ui.
Für mich.
Dann klingen wir beide schon mal.
Ich bin bei 5.
5 von Lee.
Ich habe zu wenig erkannt, schlicht und ergreifend.
Wenn Lee nichts erkennt, wirkt sich das auf die Punkte aus.
Ja, klar. Wie soll ich denn was bewerten, was ich nicht sehe?
Für dich sind alle in der gleichen aus.
Ja, Bücher.
Na?
Okay. You have to explain that statement, sir. Der.
Das ist wirklich,
der Dave.
Schamlos ausgenutzt.
After all these years, you're still a jerk.
Christopher Lambert. Lambert in Highlander 2.
Aber gib mal die Kette vor, Tom, da waren wir wenigstens gleich unterhalten bei dem Film.
Ja. Dachte
ja,
mir
stimmt,
schon,
ihr dürft klingeln hier. Wenn ihr
ich hab's ja schon.
Habt ihr schon?
Hast du verpasst? Hab
ich komplett verpasst. Ich bin mir so vertieft in die Zahlen. Versuche nichts falsch zu machen.
Also. Er konzentriert sich gerade auf seinen Sieg.
Ja.
Auf einen weiteren Punkteradesieg.
Ja gut, Gesto ist jetzt in der Runde schon wieder 3 Miese mitgenommen.
Läuft.
Mhm.
Jetzt hat Dave mich sogar abgehängt, oder was?
Sieht so aus, ja.
Crazy, Alter.
Boah, Alter, wir haben aber, wir haben uns alle wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, die Episode. Sekunde.
Die Sekunde haben wir noch.
Ja, ja, es sind eher ein paar Minuten, die jetzt noch dauern.
Über 2:30 sind wir sowieso, also es sind 30 Sekunden eh vorbei. Da werden sich einige freuen, weil wenn wir nicht 5 Minuten gegoogelt hätten, dann wären wir wahrscheinlich drunter.
Quasi, quasi drunter.
Und wenn Dave uns nicht 700 Mal verbessert hätte, wären wir auch unter die 2:30 gekommen.
Also, unterm Strich, Dave ist schuld, ja?
Dave ist schuld.
Sowieso,
ja.
Immer.
Ja.
Könnt ihr okay. Nathalie fragen.
So hard to get good help.
So hard.
Oh. Okay, das muss ich nochmal nachrechnen, weil bei euch geht es um einen halben Punkt.
Nicht, dass ihr wieder hier einen falschen
Sieger habt. Ja, eben. Nee, aber es war ja, unterm Strich habe ich nicht den falschen Sieger genannt, aber es war tatsächlich, ging es um einen Punkt hin oder her oder einen halben.
Ja, es ging um einen halben Punkt, der dann.
Aber das hätte nicht das Ergebnis verändert.
Doch?
Nee.
Doch, weil ich habe dich ja als Sieger eingetragen. Und so sind wir noch auf den Unentschieden gekommen mit diesem halben Punkt, der noch gefehlt hat.
Ja, aber ich glaube, das ist hier.
Sicher?
Ja.
Ich glaube, das ist hier keine Frage.
Du hattest, laut meinen Notizen, hattest du einen halben Punkt gewonnen.
Ach, nur einen halben, okay. Ich dachte, okay, da dann. 2, 3. 4,5, 5. So, das muss ich jetzt definitiv nochmal nachrechnen.
Bestimmt dreistellig.
Also mit Lee werde ich keinen Kniffel spielen, glaube ich.
Nee, ich bin ja auch, ich weiß eh nicht, warum ich immer fürs Kopfrechnen zuständig bin. Das müsste eigentlich jemand anders machen.
Ich habe dir das schon angeboten, dass dir das wieder abnehmen.
Du willst den Kopfrechnen-Part abnehmen?
Ich glaube, dann würde auch Gess ein paar Mal mehr gewinnen.
Wenn er Kopf...
Hey.
So,
was werden dir für Methoden...
Nee, du hast da gerade davon erzählt, dass Lee sich da auch mal verrechnet hat.
Oh, I see. You're making fun of me.
Einmal, der macht das schon ganz gut.
So, ich hab...
Wettet auf mich.
Bet all you can. Bet your shirt.
Alle auf mich.
Also, Gess ist... Oder warte mal, wie machen wir das dann? Der Rollenwurf fällt von hinten auf oder von vorne. Ich bin bei 5 Miesen. Damit recht weit vorne.
Auch nicht so geil.
Tatsächlich? Nee, eben. Ich sag ja, das ist echt krass.
Jetzt wird es richtig schrottig, Alter.
So, und Dave hat 11 Miese und Gess 10,5.
Wow. Zweistellig, beide, Alter. Also, dass zwei Leute zweistellig sind, ist aber eine Premiere.
Also, auf jeden Fall haben wir wahrscheinlich auch noch nicht so oft gehabt, ne? Wer überhaupt schon.
Das ist eine Ansage, Alter. Ja, Lee mit 5 mal wieder die Nase vorn. So ist das mit 3-mal Ratenfeuer.
Ah.
Wow.
Das stimmt.
Mal gucken, wer das mit einkalkuliert, dass das eventuell im höheren Bereich landen könnte. Gut, wenigstens vor Dave.
Ja, halben Punkt.
Gut.
Knappes Ding, vor allem so 10,5 zu 11. Yay, vor Dave.
Fett. Ja, Glückwunsch, Lee.
Ja, danke.
Zu diesem Sieg. Du gehst in Führung jetzt. Bis dato stand es ja noch 1-1.
Ach so.
Jetzt 2-1 für dich.
Okay.
Jetzt muss ich wieder hinterher rennen. Ja. Verdammt. Aber gucken wir mal, weil nächste Episode wird interessant. Da kommt ein Herr, der eventuell den Second Jan machen könnte.
Komisch. Ja.
Da könnte man den Punkt raten, was passieren. Und da reden wir über.
Alles passieren, ja.
Da kann alles passieren. Wir reden über 1984 übrigens, was den gemeinsamen Outtalks-Film angeht.
Mhm.
Ja, wir mussten den gucken für Marcy und die Rezension folgt dann.
Könnte auch gut werden.
I like it. Steamy premise.
Second Jan.
Wir sind gespannt. Second Jan in der Haus. Der Friese mal wieder.
Ja. Guck mal, was wir hier für illustre Gäste haben.
Ja.
Dave, Second Jan.
Wahnsinn.
Demnächst noch ganz andere Chaoten.
Wahnsinn, was wir hier bieten.
Und dann haben wir dieses Jahr auch noch 5-Jähriges.
5-Jähriges auch noch.
Wee.
Was hier alles ansteht.
Verrückt.
Ja, und da gibt's ja, da wird's auch was Besonderes geben.
Ja.
Und nicht vergessen, für die Supporterschaft steht die 200. Episode jetzt bevor.
Mhm.
Da haben wir auch noch ein paar Extralose gezogen, die wir dann besprechen.
Ja.
Auch da ein kleines Jubiläum.
Stimmt.
Krass, Mann.
Mensch, alles für die Supporter. Deswegen nochmal Riesendank an die. Da haben wir ja heute ganze drei Filme von denen gehabt.
Nur 2. Ach nee, 3. Stimmt, mit dem Losfilm. Smart.
Oder?
Oder war das jetzt ein Zufallstreffer?
Nee. Das ist so geil. Gestern wir einfach gar nichts zu. Ne? So pauschal erstmal einfach nichts.
Naja, wenn irgendwas smart war, hinterfrage ich erstmal, war das gewollt?
Siehst du, so, wenn es smart war, ist es schon verdächtig. So, Moment mal, genau. Das kann nicht sein.
So sieht's aus. Erstmal skeptisch sein.
Da muss Betrug im Spiel sein.
Und Wichser.
Perfect cover story. According to the gossip I've heard, it's airtight.
Lies beste Witze waren tatsächlich irgendwelche Unfreiwilligen.
Die unfreiwilligen Witze, das sind eh immer die besten.
Ja, das sind wirklich die besten. Ja. Die sind geil.
Der war doch nicht unfreiwillig, Alter.
Erzähl doch nicht, Alter.
Was?
Deine Rebel Wilson Wahlwitze. Der war viel zu politisch nicht korrekt, als dass du ihn bringen wollen würdest. Der kann nur unfreiwillig gewesen sein.
So geil.
Das war einfach das Timing des Jahrhunderts.
Unfreiwillig sowas. Unauffällig wahrscheinlich auch. Ja.
Unauffällig, unfreiwillig. Ja. Alright.
The show is over.
So. Feiern für heute, oder was?
Ja, Mann.
So sieht's aus. Dave. Abendessen angesagt.
Sind wir durch. Sehr gut.
Ja. Was machst du heute noch? Guckst du einen Film?
Da ja diverse Jubiläen anstehen, werde ich mal zusammenrechnen, wie oft ich jetzt hier war. Vielleicht steht da ja auch irgendwann mal bald ein Jubiläum an.
Ach so?
Was die Anzahl betrifft.
Dass du das rekapitulieren kannst?
Auch nicht schlecht.
Ja klar, ich gehe durch die Liste durch. Und das gucke ich mal auch bei ein paar anderen.
Warum nicht? Feier dich selbst.
Ist auch mal schön.
Nein. Einfach dann zusammen diverse Jubiläen gemeinschaftlich feiern. Mhm. Beim richtigen Jubiläum. 5 Jahre.
Das kann was werden, Alter.
Fett.
Ich rechne ja damit, dass statistisch gesehen zwei, vielleicht sind es dann auch bei uns mehr, erst gar nicht mehr nach Hause zurückkehren werden.
Weil es ein bisschen Schwund ist immer, ja. Okay. Genau.
Wir haben noch nichts verraten übrigens, was da ansteht, ja.
Ja,
bevor
ja.
Du jetzt ist wieder
das auf jeden Fall so, als würde es ein Survival-Buch.
Ich weiß es ja auch nicht, ja. Es kommen ja immer
aber
mehr.
Gehst schon
Ideen
davon aus,
auf.
Dass zwei auf der Strecke bleiben, mhm. Okay.
Ich glaube, der Schwund wird größer sein. Ich tippe auf 50%.
Okay, krass.
Alter, was habt ihr denn vor?
Okay. Wir sind in der Wildnis, Junge.
Ja, ja.
Absolute Wildnis. Wir sind gespannt, ja. Und ihr dürft auch gespannt sein, warum wir hier so kryptisch reden. Das wird irgendwann mal aufgeklärt. Das dann zu unserem Geburtstag, dann Mitte Juni.
Yes.
Coolio.
Alright. Sind wir raus.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Grüße nach Hamburg.
Bewegt Bild Banausen.